Ja, meine Lieben, wir sind also bei der kümischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Wir haben begonnen, uns mit dem ersten Tag zu beschäftigen. Sehr weit sind wir noch nicht gekommen. Also die kurze Wiederholung war, das Ganze spielt sich am Karfreitag ab. Nein, am Gründonnerstag beginnt es eigentlich, also am Vorabend des Osterfestes, wie es heißt, also nach protestantischem Brauch ist ja der Karfreitag der eigentliche Feiertag oder der wichtigste, also am Gründonnerstag beginnt die ganze Geschichte. Er richtet sich eben sein Ostermahl her und dann erlebt er Sturmgebrause, also das Ganze in der Imagination natürlich, also nicht äußerlich. Es wird im Übrigen auch darauf hingewiesen, dass seine Behausung im Berg ist, also in dem Berg gebaut ist. Das hängt eben zusammen mit der ganzen Geschichte, dass also die Rosenkreuzerei überhaupt und alles, was mit der kümischen Hochzeit zusammenhängt, ja abzielt auf die Verwandlung der Erde, also bis in die Tiefe der Erde hinein. Das ist ganz wichtig. Wir haben da auch letztens diesen Alchemistenspruch uns aufgeschrieben da. Ja, die sogenannte Vitriolformel, das heißt Visita interiora terrae rectificando in venies occultum lapidem veram medicinam. Also dringe in das Innere der gereinigten Erde und finde dort den okkulten Stein, den verborgenen Stein. Also im Inneren der gereinigten Erde findest du den verborgenen Stein, den Stein der Weisenheit sozusagen. Und die wahre Medizin. Das ist so diese Kurzformel dafür, für das eigentliche Programm der Alchemisten, der wirklichen Alchemisten. Also wirkliche Alchemie hat eben nichts mit Goldmacherei und solchen Dingen zu tun. Sie haben schon auch im Labor hantiert, aber eigentlich war der Hauptzweck dieser Sache, das als Meditationshilfe im Grunde zu benutzen. Und um eben sich mit den Kräften der Erde bis ins Stoffliche hinein zu verbinden, also um das geht's. Und die Erde sozusagen zu reinigen, verbunden damit natürlich vorerst einmal sich selbst zu reinigen, ist klar, also das heißt zu befreien im Grunde von den Kräften, die durch die Widersachermächte angegriffen sind. Und das sind ja genug. Und das haben wir im Großen in der Erde halt eben auch. Und im Grunde kann man sagen, die Reinigung der Erde läuft einmal prinzipiell dadurch ab, dass wir uns selbst reinigen. Das heißt, in uns selbst die Dinge, die durch die Widersacherkräfte beeinträchtigt sind, indem wir sie bewusst vom Ich her ergreifen, reinigen und dadurch zugleich aber auch beitragen zur Erlösung der Widersacher letztlich, das ist der erste Schritt dazu, und damit aber auch zur Reinigung der Erde führen, weil dann diese Kräfte eben auch im Erdgeschehen sich zurücknehmen. Und
aber kann man durch die Reinigung nicht die Kräfte dann in unsere Umgebung?
Ja, das wäre der Fall, wenn es eben im vorchristlichen Sinn passieren würde. Das ist ja das große Erlebnis, dass der Jesus von Nazareth, ich sage bewusst der Jesus von Nazareth, bevor also noch zur Jordantaufe gegangen ist, das heißt bevor der Christus wirklich in ihn eingezogen ist, erlebt hat, als er zu den Essenern ging. Also der Essenerorden war ja ein Orden, der sehr stark eben auf diese Katharsis, auf diese Reinigung Wert gelegt hat. Und da hatte also dieser eingeweihte Jesus von Nazareth, das war ja eigentlich der wiedergeborene alte Zarathustra, also ein hoher Eingeweihter, der schon die urpersische Kultur inspiriert hat, er hat erlebt zu seinem Schrecken eigentlich, dass die zwar sich reinigen, aber die negativen Kräfte, die sie heraussetzen, dann eigentlich in der Umgebung wirksam werden. Weil es eben nur eine Reinigung, aber keine Verwandlung ist. Und was hier bei den christlichen Alchemisten gemeint und der Reinigung gemeint ist, ist aber Verwandlung. Und Verwandlung heißt eigentlich Auflösung des Negativen. Im Grunde das, was wir alle sowieso machen müssen, um unser irdisches Karma aufzulösen, wirklich aufzulösen. Solange wir uns nur reinigen, deponieren wir es irgendwo und es kommt uns wieder zurück. Ich meine, wir können in einer Inkarnation es schaffen, unsere negativen karmischen Dinge einmal ein bisschen zur Seite zu stellen und uns nicht so sehr davon beeinflussen zu lassen, aber dann kommen sie uns halt in der nächsten Inkarnation wieder zu.
Aber ist das nicht ein Grundprinzip? Angenommen, wir steigen auf einen Berg hinauf und kommen
ja
aufgrund unserer Anstrengung weiter rauf.
Ja.
Wir sind aber nicht allein, andere gehen mit.
Ja.
Je rascher wir raufgehen, desto länger, desto mehr bleiben die anderen zurück. Und wo wir eigentlich, was wir überwunden haben, sehen wir dann an den anderen wieder als,
naja,
als Leistung oder als Nichtleistung.
Ja, naja, natürlich. Ich meine, dass also dieser christliche Weg, wo das Geistige wirklich schöpferisch im Menschen wirkt, hat zwei Dinge. Also erstens einmal, dass es die negativen Kräfte nicht nur hinaussetzt sozusagen, also dass wir uns befreien von ihnen, sondern sie werden tatsächlich aufgelöst. So wie Geistiges aus dem Nichts heraus schöpferisch ist, nicht angewiesen darauf ist, dass schon was vorgegeben ist. Also der eigentlich schöpferische Impuls, ich meine, ich weiß schon, ein Künstler das plastizieren oder sonst was oder malen und bedient sich der Farbe, aber der eigentliche kreative Prozess passiert ja im Geistigen. Und da schaffe ich als erste Stufe unmittelbar aus dem Geistigen Neues Seelisches, das es noch niemals irgendwo in der Welt in der Art gegeben hat. Das war in vorchristlicher Zeit noch nicht möglich, sondern die Menschen wurden mit Seelenkräften, sprich mit astralischen Kräften ausgestattet, je nach ihrem Karma, und jetzt konnten sie sich insofern reinigen, dass sie negative Kräfte, die da auch drinnen sind, hinausgesetzt haben, aber sie blieben irgendwo in der Welt. Sie konnten also weder alte negative Kräfte wirklich auflösen, noch völlig neue Seelenkräfte, die es eben einfach überhaupt noch nicht gibt oder gab, erschaffen. Dadurch, dass das Ich einzieht in den Menschen, in den individuellen Menschen, also wirklich individualisiert wird, wo der Christus eben eigentlich der ist, der vorangegangen ist und der den Weg dafür bereitet hat. Da ist es sowohl möglich, altes Seelisches aufzulösen, völlig aufzulösen, wie es eigentlich nur die oberste Schöpfungsquelle sonst vermag, umgekehrt aber auch Neues Seelisches zu schaffen. Und zwar eines, das natürlich nicht belastet ist von den Widersacherkräften, weil die haben gerade mit der schöpferischen Quelle eben nichts zu tun. Also es geht hier um den Prozess Schöpfen aus dem Nichts. Und Schöpfen aus dem Nichts heißt eben immer zugleich auch wieder etwas Vorhandenes in dieses Nichts zurückzuführen. Weil jeder Schöpfungsprozess heißt, aus dem Nichts entsteht etwas, entfaltet sich, verwandelt sich, löst sich wieder in Nichts auf. Geht also ins völlig Geistige über, also in einen Zustand, wo es in nicht einmal in seelischer Form manifestiert ist, sondern wo ich es nur mehr mit reiner Schöpferkraft zu tun habe. Da gibt es nichts mehr, da gibt es kein physisches, kein Körper, da gibt es die Ätherkräfte nicht, also das Leben an sich nicht. Ja, es gibt nicht einmal mehr das Seelische. Erst was dann noch überbleibt, von dem ich eigentlich nicht mehr sagen kann, es ist, weil der Zustand wäre eigentlich falsch. Ist kann ich immer nur sagen von etwas, was existiert. Das Geistige existiert nicht in dem Sinn. Es schafft sich selbst und löst sich aber sofort selber wieder auf. Also Geistiges ist in dieser ewigen Dynamik drinnen. Es hat keinen Moment des Beharrens, das gibt es im Geistigen nicht. Gerade deswegen ist es ewig. Die Ewigkeit ist also kein fade, endlose Dauer sozusagen von Unendlichkeit zu Unendlichkeit, sondern sie ist eigentlich ein sich selbst in jedem Augenblick neu erschaffen. Und das ohne Grenze. Und das Abfallprodukt davon sozusagen ist dann, dass wir als nächstes aus dem heraus Seelisches schaffen, das sozusagen stehen bleibt bis zu einem gewissen Grad. Daher ist das Seelische schon weniger durchgeistigt, weil es eigentlich träger ist. Es bleibt stehen sozusagen in gewisser Weise. Ist auch gut, weil sonst gäb's keine Welt, wenn nicht irgendwas stehen bliebe. Dann bliebe es also immer im rein Geistigen und dann könnte nämlich das Geistige nicht sich seiner selbst bewusst werden. Weil bewusst wird es an den Taten, die es setzt. Und an den Produkten sozusagen, die es erschafft. An den Werken, die es erschafft. Das ist eigentlich auch der Grund, warum die große Schöpferquelle, also das göttliche Schöpferisch tätig ist. Weil sie sich dadurch im Spiegel sieht. In ihrer Tätigkeit. Also sozusagen, Spiegel ist also ein bisschen irreführend, vielleicht sogar das Bild, weil bei uns ein Spiegel, da habe ich das Vorbild und das Abbild. In dem Fall ist das Vorbild aber eigentlich überhaupt nicht sichtbar, weil es ja das Nichts ist. Aber es wird sichtbar durch die Spuren, die es hinterlässt, also durch das, was es erschafft. Und das geht eben stufenweise, als Seelisches zunächst, dann wird es Lebendiges, also Ätherisches, Lebenskräfte, noch nicht jetzt äußere Pflanzen oder so, sondern halt Lebenskräfte. Das ist das, was in der Paradiesesschilderung zum Beispiel drinnen ist. Wenn ihr euch erinnert, wir haben gesagt, die Schöpfungsgeschichte, die biblische Schöpfungsgeschichte beginnt einmal mit einer Schilderung der seelischen Schöpfung. Das heißt, was da beschrieben wird, was wir heute gelesen haben, das ist Bereshit und so, das hat bitte nichts zu tun mit der Welt, die wir heute angreifen können, mit der stofflichen Welt. Noch lange nicht. Sondern es ist die Erschaffung einer Seelenwelt, die hinter unserer heutigen dahinter steht. Aber von dem Äußeren ist noch keine Spur. Vom Physischen schon gar nicht, und aber auch nicht vom eigentlich Lebendigen, also von den Ätherkräften. Das wird erst geschildert im zweiten Kapitel, wo jetzt plötzlich noch einmal eine Schöpfungsgeschichte beginnt mit dem Garten Eden. Also vorher wird deutlich gesagt, und die Erde war wüst und leer, nichts, gar nichts ist gewachsen dort, es gab nichts. Denkt man sich, wieso, holla, jetzt haben wir die ganze Schöpfungsgeschichte, der Mensch steht schon da und dann gibt's gar nichts plötzlich wieder, wieso? Weil jetzt die nächst tiefere Ebene betrachtet wird, die Ätherwelt. Daher das Bild des Gartens, des Paradiesesgartens. Das sind Lebenskräfte, aber pure Lebenskräfte, auch noch nicht äußere stoffliche Pflanzen. Und erst der letzte Schritt, und der passiert im Grunde mit der Vertreibung aus dem Paradies, dann fällt es ins stofflich-physische hinein. Also man kann eigentlich sagen, das Physische so richtig in dichter Form entsteht mit dem Sündenfall erst richtig. Und je weiter diese Schöpfungsebenen von der Quelle entfernt sind, umso leichter sind sie halt zugänglich dem Angriff der Widersacher. Da fängt halt dann die Problematik an. Und wir sehen, dass das also ganz kritisch wird im zweiten Kapitel der Genesis, weil dort im Garten Eden passiert ja die Verführung und die luziferische Verführung und der Sündenfall. Im ersten Kapitel, Bereshit, Bara, Elohim und so weiter, da haben die Widersacher, wirken noch nicht mit dort. Die sind noch gar nicht angekommen dort sozusagen. Daher können die Elohim immer wieder sagen, wenn sie es etwas erschaffen haben, und sie sahen es an und sagten, es war gut. Es ist immer wieder dieselbe Formel. Wo haben wir es? Da, beim Licht fängt es schon an, nicht wahr? Also es heißt, Vayomar Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Also es sprachen die Elohim, es werde Licht, und es ward Licht. Einmal wichtig, erstens der Prozess des Sprechens, also Tätigkeit des Logos in Wahrheit, also das ist, durch die Elohim wirkt der Christus schöpferisch in Wahrheit. Das heißt, sie schöpfen dadurch, dass sie sich dem, als Gemeinschaft dem Christus öffnen und das göttliche Schöpferwort durch sie wirkt. Und sie sprechen das erste Mal jetzt, wo das Licht erscheint. Das ist interessant. Vorher ist davon noch nicht die Rede. Also vorher sind sie eigentlich noch nicht schöpferisch tätig, sondern was da alles geschildert wird, die Finsternis und wo sie am Anfang Himmel und Erde schieden, das ist alles, was aus einer früheren Entwicklung kommt. Da sind sie selber schöpferisch noch nicht tätig. Weil wir wissen ja, die Schöpfungsgeschichte, die biblische, beschreibt im Wesentlichen den Anfang der Erdentwicklung, also unseres gegenwärtigen Kosmos. Aber wie wir von Rudolf Steiner wissen, gab es ja frühere Entwicklungszustände. Also der nennt den alten Mond, die alte Sonne, den alten Saturn. Also man muss sich ja wirklich das Gigantische vorstellen, der ganze Kosmos weg. Völlig weg, nichts da. Und jetzt stellen wir uns einen anderen Kosmos davor. Vor. Mit Sonnensystem, mit Planeten, mit allen völlig anders aussehend als unseres jetzt. Und davor noch einmal zwei andere. Also wir sind die vierte Entwicklungsstufe. Die vierte Entwicklungsstufe, zwischen der immer wieder ein vollkommenes Nichts im äußeren Sinn liegt, sprich ein völlig vergeistigter Zustand. Und vergeistigt heißt da noch weit hinaus über das, was wir normal als geistige Welt bezeichnen. Also wenn wir sagen physische Welt, Ätherwelt, Astralwelt, geistige Welt. Das ist eigentlich die Bereiche, die der Steiner normalerweise schildert. An einzelnen Orten kommt aber schon deutlich heraus, da drüber gibt es noch was. Und das ist das Eigentliche, da kommen wir dann langsam ins eigentlich Geistige. Das ist dort, wo wir beim Dante kommen, jenseits des Kristallhimmels, ins Empyreum. Dort wird es dann interessant. Also das heißt, das ist ein Bereich, der überhaupt sich nirgendwo im Äußeren nicht einmal als Abdruck zeigt, sondern das völlig, völlig jenseits des Äußeren ist. Und in so einem Zustand...
Im Geistigen muss er sich schon abdrücken.
Bitte?
Im Geistigen muss er sich abdrücken.
Ja, nur dort ist es eben, es wird unbeschreiblich dort im Grunde, weil es nur mehr als Schöpferkraft vorhanden ist. Aber es ist eine Schöpferkraft, die durch die vorangehenden Entwicklungsstufen gereift ist. Das heißt, beim nächsten Mal, dass, sagen wir es jetzt menschlich, was man gelernt hat aus den früheren Entwicklungsstufen, kann man jetzt von Anfang an einbringen. Aber es gibt nicht so etwas wie... Ja, es ist ein ausdehnungsloser Punkt, wie soll ich das sagen? Es ist ein Nichts, aber es ist pure Schöpferkraft. Aber daher entzieht sich jeder Beschreibungsmöglichkeit. Weil selbst wenn ich sage, ja, da ist alles letztlich enthalten, was früher war, aber trotzdem darf ich mir nicht vorstellen, das ist alles jetzt irgendwie zusammengepackt und das ist Information da drinnen. Das ist es eben nämlich gerade nicht, sondern es ist als Fähigkeit vorhanden, die so etwas hervorgebracht hat und die es jetzt aber schon von Anfang an mitbringt. Ein bisschen haben wir das in unserer Gedächtniswirkung nämlich auch drinnen. Unser Gedächtnis funktioniert ja auch nicht so, dass wir einfach fertige, gespeicherte Daten abrufen. Also so angenommen, wir haben was erlebt und jetzt in unserer Gedächtniskammer rufen wir ein Video vom so und so Füten ab und jetzt läuft vor dem inneren Auge die Szene ab. So ist es ja gar nicht. Sondern wir schaffen eigentlich kreativ das, was damals war, nach. in einer gewissen Weise. Wir bringen es schöpferisch neu hervor. Daher immer das Problem, dass sie in die Erinnerung so ein bisschen Fantasterei auch gern hineinmischt. Weil wir es kreativ weitergestalten irgendwo. Und es ist, fällt uns daher wahnsinnig schwer, völlig getreu das Gedächtnis zu halten. Wir neigen immer dazu, es kreativ umzugestalten. Weil wir in Wahrheit es immer wieder neu machen. Aber doch durch das, was wir aus der Vergangenheit erlebt haben in gewisser Weise. Aber die Sachen sind nicht im eigentlichen Sinn irgendwo gespeichert. Das ist das Interessante.
Also bei mir selbst habe ich bemerkt, wenn man etwas nicht merken will, ja, dann merkt man was Interessantes.
Ja, ja. Also mir geht es manchmal auch so, wenn ich mal was merken will, merke ich was auch nicht.
Das ist es ja.
Vor allem beim Textlernen.
Ja, das kennen wir alle,
aber so nebenbei Sachen, ja, die kommen.
Ja, 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 ja. Es ist. Also das ist halt sehr schwer begreifbar natürlich. Da stammeln die, selbst die Eingeweihten seit Ewigkeiten nur herum, weil man kann es zwar irgendwie erleben und erschüttert im Grunde nur davor stehen, aber in Worte fassen kann man es nicht. Worte sind immer zu wenig einfach. Weil alle unsere Worte eben für Erschaffenes passen. Wenn wir Glück haben, zumindest für seelisch Erschaffenes, da sind wir eh schon weit, weil unsere heutigen Sprachen sind so, dass sie im Grunde nur äußerliche Dinge wirklich beschreiben können. Und das wird dann sinngemäß irgendwie übertragen auf die inneren Dinge und dann passieren eh schon genug Fehler sozusagen oder Missdeutungen. Ja,
dann ist es durch die Gesellschaft schon so geprägt.
Ja, ja, ja.
Die Worte.
Ja, ja.
Ruft man ja dann auch
eben, letztlich. Eben. Ich meine, wenn man zu den älteren Sprachen zurückgeht, wo die Menschen noch nicht so stark im Sinnlichen draußen waren, noch unmittelbar das Seelische erleben konnten, dann konnten sie auch die Sprache so gestalten und so formen, dass sie zumindest dem Seelischen angemessen ist. Das ist beim Hebräischen in dem Urtext drinnen. Irgendwo.
Ja, wenn ich ein paar unartikulierte Laute meinem Enkel sage, ja,
ja.
Die vom Gefühl her kommen, der versteht es.
Ja, 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 ja. Ja, ja, absolut. Und die Sprache wird sich auch dorthin wieder entwickeln, aber in Zukunft, oder nicht wieder, sondern sie wird sich dorthin entwickeln, weil so in der Form gab es das auch noch in der Vergangenheit. Eine wirklich individuell schöpferische Sprache und man wird sich trotzdem verständigen können. Das heißt, es wird dann keine Möglichkeit geben, irgendwo in ein Wörterbuch nachzuschlagen, wie heißt das Wort und Ding, sondern es wird kreativ im Moment des Sprechens geschaffen. Und der andere, indem er sich intuitiv in den anderen hineinversetzen kann, schafft es nach und im Nachschaffen versteht er es. No, da haben wir noch viel Zeit. Ja. Haben wir noch viel Zeit.
Aber zuvor über das Denken hast du das auch schon hineingebracht, das kreative Nachschöpfen.
Ja.
Das einmal vorhandenen.
Ja, ja. So funktioniert das Gedächtnis eigentlich. Also eben nicht das Abrufen fertiger Inhalte sozusagen, die irgendwo gespeichert sind, sondern wir lernen nur das Vergangene nachzuschaffen in gewisser Weise. Das ist der Punkt und eben darum diese Verfälschungen, die oft da hineinkommen können. Die großen geistigen Wesenheiten waren halt so gut, sagen wir so, oder so konzentriert in ihrer Schaffenstätigkeit, dass sie das, was in der Vergangenheit war, sehr präzise einmal nachschaffen und dann weiterschaffen konnten. Also der Prozess geht so, ich hole mir das Vergangene und gebe jetzt was Neues dazu. Das heißt, ich forme es zugleich um. Das heißt, es verändert sich auch, aber es verändert sich halt nicht willkürlich als Fantasterei, sondern es geht halt weiter. Es knüpft an das Vergangene, formt es weiter. Und wie wir alle beim Textlernen wissen, wenn man mal darüber geschlafen hat oder vielleicht zweimal darüber geschlafen hat, dann sitzt es erst so richtig. Und genau. Am dritten Tag geht es dann einmal gut, ja. Und so ist es da auch. Und wir sind jetzt vierte Entwicklungsstufe. Da ist auch, also da ist dazwischen nach dem alten Saturn, nach der alten Sonne und nach dem alten Mond, also dreimal eine totale Vergeistigung, also eigentlich sozusagen ein totaler Schlafzustand, wenn man so will, in dem das reift. Und jetzt, was jetzt herauskommt, nimmt die Früchte der ganzen Vergangenheit, aber schon fast vom ersten Moment an wird es weitergeformt, weitergestaltet bereits. Also was unverändert herauskommt, ist nur geschildert in den ersten paar Zeilen. Da merkt man, da kommt also das Alte noch heraus. Wird schon natürlich durch die Elohim nachgeschaffen, also in dem Sinn ist es trotzdem nicht einfach das Alte übernommen, sondern eben neu nachgeschaffen, aber das Weiterschöpfen beginnt erst dort, wo die Elohim halt zu sprechen beginnen, also wo wirklich dieses große Welten-Ich durch sie hindurch wirkt. Also wo sie dann eben wirklich an die höchste Schöpfungsquelle angeschlossen sind. Und das sind halt Dimensionen, die natürlich in Wahrheit weit selbst über unserem normalen geistigen Bewusstsein liegen. Also weil der Steiner die meiste Zeit spricht, eben Astralwelt, geistige Welt, also eigentlich geistige Welt, die Wachan, wie es früher genannt wurde. Und dann hört er schon ziemlich auf. Es ist ganz selten, dass er von den noch höheren Ebenen spricht. Also da gibt's noch den sogenannten Buddhi-Plan darüber, das, oder heißt auch die Welt der Vorsehung. Das ist eigentlich, da sind die Schöpfungsgedanken einmal drin, die wirklich die ganze planetarische Entwicklungskette umspannen. Also das heißt vom alten Saturn bis in die Zukunft. Da ist drinnen im Grunde das ganze Potenzial an Möglichkeiten, was geht. Nur diese Möglichkeiten müssen halt verwirklicht werden. Also der ganze Schöpfungsprozess heißt dann, aus diesem Schatz der Möglichkeiten, die gegeben sind durch die, ja, wie soll ich sagen, durch die Entwicklungsstufe, die das Schöpferische hat zu dem Zeitpunkt. Aber die müssen dann nach und nach eben herauskommen, verwirklicht werden. Und die Welt der Vorsehung überschaut das alles im Grunde. Das heißt nicht, dass darin jetzt genau schon festgelegt ist, was am Vulkanzustand, dem letzten Planetenzustand passieren wird. Genau im Detail. Das ist nicht so. Also das stellt sich vielleicht die klassische Physik irgendwo vor, dass das Weltgeschehen komplett vorherbestimmt ist, aber das ist es nicht. Auch nicht aus göttlicher Sicht. Also die göttliche Allwissenheit erstreckt sich nämlich nicht auf das, was als Fakten alles passieren wird, sondern auf das viel größere, viel umfangreichere, was an Möglichkeiten gegeben ist. Das ist nämlich millionenfach größer, was als Möglichkeit gegeben ist, gegenüber dem, was als Wirklichkeit dann erscheint. Tatsächlich. Das heißt, das Weltgeschehen ist nicht vorherbestimmt, auch nicht so, dass die Gottheit sagen könnte, jetzt, das wird genauso passieren. Daher kann es auch Abweichungen geben von dem ganzen Plan, der zwar im Rahmen der Möglichkeiten liegt, aber vielleicht ist also die äußerste Nebenlinie irgendwo und nicht die Zentrallinie, die eigentlich die gewünschteste wäre irgendwo. Und wenn das nicht so wäre, könnte der Mensch in der Welt auch keine Freiheit entwickeln. Das ist ein altes theologisches Problem, da hat es die schwierigsten Gehirnverkrümmungen gegeben, wie man das lösen kann, also dass der Mensch frei sein kann und trotzdem Gott eigentlich als Allwissender alles schon vorbestimmt hat. Wie geht das? Schwierig, nicht wahr? Und eigentlich hat er vorbestimmt in gewisser Weise das Feld der Möglichkeiten, das gegeben ist. Und das ist ganz deutlich abgegrenzt. Es ist vieles möglich und vieles auch nicht möglich. Aber innerhalb des Raumes hängt es davon ab, zum Beispiel, was wir jetzt einen schöpferischen Impuls hereinholen und verwirklichen. Welche Möglichkeit? Ganz individuell. Ja, und über dieser Welt der Vorsehung, dort wird es aber überhaupt erst interessant, weil dort kommen wir dann wirklich erst in den Bereich der Trinität hinein. Also das, der Plan, der Buddhi-Plan, die Welt der Vorsehung, ist noch nicht der Ort, wo die Trinität ist. Also man könnte sagen, wenn man es mit dem Dante vergleicht, wird der Buddhi-Plan, das wäre der Kristallhimmel, also die äußerste Grenze jenseits der Sterne sozusagen. Das Primum Mobile, das alles bewegt, das ist dieser Schöpfungsplan, der Große. Aber die Trinität ist erst dahinter. Also die steht noch darüber. Die Inder kannten das auch, die haben das den Nirvana-Plan genannt. Nirvana, nicht wähnen eigentlich, von dem kommt es, ich wähne es, dort wähne ich nichts mehr. Ich kann nichts mehr sagen, es ist groß, klein, dick, dünn, stark, irgendwas, es gibt kein Wort, mit dem ich es belegen könnte, weil nichts passt. Es ist gleichzeitig groß und klein, es ist gleichzeitig Licht wie Finsternis, es ist alles zugleich, potenziell. Und nichts davon erscheint, sondern erst, wenn es schöpferisch tätig wird. Aber da komme ich schon wieder die Ebenen hinunter, nur dort erscheint es. Also da bewegen wir uns jetzt natürlich in schwindelerregenden Höhen irgendwo. Aber das kannten die Hebräer genauso, wenn sie vom Ein, vom Nichts sprechen, ist es genau dasselbe. Und das ist auch trinitarisch, sie nennen es das Ein-Sof, also das Ein-Sof und das Ein-Sof-Ohr. Also Ein ist das Nichts, das Ein-Sof ist das Nicht-Begrenzte, das ist der nächste Schritt, und das Ein-Sof-Ohr ist das Nicht-Begrenzte Licht. Jetzt fängt es endlich einmal schon irgendwie mit Licht, kann man sich schon irgendwas langsam vorstellen. Also da kommen wir langsam heran. Ist natürlich noch lange nicht unser Licht, aber irgendwie zumindest als seelisches Aufglänzen kann man schon irgendwie damit verbinden. Also das ist der Moment, wo es eigentlich erst in eine irgendwie fassbare Erscheinung tritt. Nicht in eine sinnlich fassbare, aber zumindest in eine seelisch fassbare Erscheinung. Und die Inder nennen die Glieder auch den Nirvana-Plan in drei Ebenen im Übrigen. Das ist der Nirvana-Plan, dann gibt es darüber den Para-Nirvana-Plan, der ist noch höher, und den Maha-Para-Nirvana-Plan. Das ist das Oberste. Es ist nichts anderes als die Trinität im Grunde. Und was dort ist, erfährt man natürlich auch nichts darüber, weil man nichts sagen kann darüber. Man kann es nur hereinholen und in sich wirksam machen und aus dem heraus schaffen, tätig werden. Dann kann man aus dem Nichts heraus etwas Seelisches zunächst einmal erschaffen oder eben vorhandenes Seelisches auflösen, ins Nichts zurückführen. Weil das ist der Weg, der immer ist. Es kommt aus dem Nichts, es geht in das Nichts. Und das ist die Aufgabe, die sich eben die Rosenkreuzer gesetzt haben. Nicht nur Reinigung im Sinne von ich befreie mich davon, sondern wirklich ins Nichts hinein. Das heißt, in die höchste Quelle, die zugleich Senke ist, aufzulösen und Neues aus dem herauszuholen. Das heißt, so passiert die Verwandlung der Erde in Wahrheit. Was jetzt da ist, wird ins Nichts aufgelöst letztlich. Und dafür kommt Neues heraus. Ich meine, bis das vollständig der Fall ist, dann sind wir mal am Ende der Erdentwicklung. Dann wird einmal der ganze Erdenkosmos letztlich aufgelöst werden, stufenweise. Also es wird als erstes die physisch-sinnliche Erscheinung verschwinden, dann geht es einmal ins Ätherische über. Das ist entspräche dem alten Paradieseszustand, also wie er in der Genesis geschildert wird. Das heißt, wir kommen wieder ins Paradies sozusagen, aber jetzt von der anderen Seite. Und so, dass jetzt die Schlange überwunden ist. Die ist erlöst im Grunde. Und dann geht es wieder zurück auf die seelische Ebene, das heißt auf die Ebene, wie es jetzt am Anfang dort der Schöpfungsgeschichte im ersten Kapitel geschildert wird, so jetzt der Rückweg. Also eigentlich müsste dann geschildert werden, wie nach und nach alles das verschwindet, sich vergeistigt und gerade dadurch aber zur Schöpferkraft wird, zur Kraft, das zu erzeugen und später weiterzuführen. Also das steckt in dem Spruch letztlich drinnen. Das haben die Alchemisten unter Alchemie verstanden. Also den Stoff eigentlich ins Nichts überzuführen, ins völlig Geistige und ihm aus dem Geistigen in verwandelter Form herauszuholen. Und natürlich war ihnen bewusst, dass sie das in Wahrheit eigentlich nicht mit dem physischen Stoff können, da sind sie noch weit entfernt davon, aber sie können es eben mit ihrem Seelischen einmal, mit den Seelenkräften machen. Und etwas davon wird dann letztlich aber auch in den physischen Substanzen wirksam. Daher haben die eine andere Qualität vielleicht als Heilmittel und so weiter, weil sie mit diesen seelischen Kräften aufgeladen sind in gewisser Weise. Und also alles nichts mit Goldmacherei. Und also darum dieses in die Erde hineingehen, in die Erde verwandeln. Darum extra eben der Hinweis, dass der Christian Rosenkreuz, dass seine Wohnung, sein Häuschen sozusagen in den Berg gebaut ist. Man überliest es so leicht, das fällt einem gar nicht auf, wenn es eine schlechte Übersetzung ist, also ins moderne Deutsch, aus dem Neuhochdeutsch ins moderne Deutsch. Dann geht es vielleicht sogar unter, weil es der Übersetzer nicht für wichtig nimmt und sagt halt, ich saß in seinem Häuschen. Und dann ist das Wichtigste schon weg. Weil in dem Häuschen sitzen heißt, er lebt im Inneren der Erde eigentlich. Und dort ist seine Arbeitsstätte. Das heißt, er geht den Weg, den der Dante ins Inferno geht, nur mit dem Nachsatz, er arbeitet daran, das umzuarbeiten. Das ist seine eigentliche geistige Arbeit. Also das heißt, der Rosenkreuzer strebt nicht jetzt für sich heraus den Gang übers Purgatorio und Paradiso an, sondern eigentlich erholt sich aus dem Paradiso die Kräfte, um da unten das Inferno umzuwandeln. Und daher hat er seine Wohnung dort unten. Im Grunde. Also das drückt sich aus. Nur in den ersten paar Worten. Also es ist das Allererste, was steht.
So gesehen war der Tante ein Spaziergänger.
Ja, genau. Ja, ich meine, das Große war schon, dass er überhaupt dort hineingeht und dort hineinschaut. Also in dieser Ausführlichkeit hat vor ihm eigentlich noch niemand dort hineingeschaut. Also, oder zumindest nicht geschrieben darüber, sagen wir so. Natürlich gab es schon Eingeweihte, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber er war natürlich prädestiniert dafür. Weil wir sagten, er hat ja schon frühere Inkarnationen hinter sich. Also eine wesentliche Inkarnation war zur Zeitenwende der Lazarus Johannes, also der Lazarus, der vom Christus auferweckt wurde und dann den eingeweihten Namen Johannes bekam. Ich habe euch erzählt, wie das mit Johannes dem Täufer zusammenhängt und da eine starke Beziehung ist. Aber damit war bedingt ja, dass dieser Lazarus wurde ja ins Grab gelegt, weil er ja eigentlich offiziell verstorben war sozusagen. In Wahrheit war es aber ein Einweihungsschlaf, aber einer, der wirklich bis an die Grenze des Todes ging und der, in den er selbst verfallen ist. Also es hat keine Priesterschaft ihn in diesen Zustand versetzt, sondern er im Miterleben des Christuslebens und der Christus Taten ist in diesen Zustand verfallen und hat damit eben begonnen, auch in diesen guten dreieinhalb Tagen, weil er wird erst am vierten Tag auferweckt, das ist also schon
heftig.
Heftig, ja, das ist heftig, vor allem in der damaligen Zeit, also das ist ganz heftig. Und also der geht wirklich bis an die Grenze und das heißt, der kriegt schon durch diese Einweihung eine ganze Menge mit von den Dingen da im Erdinneren, mit Sicherheit. Also durch das ist er vorbereitet. Wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, eine wesentliche Inkarnation war die als Tempelbaumeister Hiram zur Zeit Salomons. Da war er der den Tempel in Jerusalem gebaut hat. Schon nach den Ideen des Salomon, aber der Salomon konnte sozusagen nur das geistige Bild davon zeichnen, aber nicht, wie arbeite ich sozusagen die Erde oder die Erdenstoffe um, dass ich dieses Gebäude wirklich hinstelle, sodass es tragfähig ist und so weiter. Und dass es auch wirklich in sich das Geistige aufnehmen kann, das ist das Schwierige nämlich. Ein Gebäude so zu bauen, dass sich wirklich Geistiges darin manifestieren kann. Man darf nicht glauben, ein Gebäude ist einfach nur ein physisches Ding. Ja, vielleicht bei manchen modernen Gebäuden mag es sein, aber selbst da ist es nicht. Bei vielen modernen Gebäuden ist es sehr wohl ein geistiger Wohnort. Es ist halt ein Wohnort für die arimanischen Scharen oder seltener heute schon für die luziferischen. In der Vergangenheit meistens mehr für die Luziferischen, die sich da tummeln und die Leute drin ergreifen und wie nur. Und das merkt man auch bitte in solchen Gebäuden heute, in solchen total arimanisierten Gebäuden, die Leute denken auch so und sind so. Und da ist viel auf den Einfluss des Gebäudes auch zurückzuführen. Sicher nicht alleine nur, aber das spielt eine immense Rolle. Also das muss ich nur einmal selber beobachten, wenn man in so einem Gebäude drinnen ist. Das hat einen Einfluss auf einen. Das ist nicht also ohne Einfluss. Daher umgekehrt, wenn ein Bau aus geistigen Kräften heraus gestaltet ist, also jetzt positiven geistigen Kräften, dann habe ich die aber auch als Kraftquelle dort zur Verfügung. Das war ja auch der Baugedanke des Goetheanums letztlich. Was Steiner damit wollte, dass da also die geistigen Kräfte real drinnen wirken können und dass die Menschen sich daher leichter dort aufnehmen können.
Das heißt, Hisse fürs Künstlerische sollte man vorher etwas lernen und sich vorher einen geistigen Hintergrund schaffen.
Ja, 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 absolut. Also wenn man den nämlich nicht hat, man kann also, und das passiert heute in der Kunst vielfach, man hat eine gewisse technische Handfertigkeit sozusagen, sei es in der bildenden Kunst oder sei es als Sänger, eine gute Gesangstechnik oder was, aber es wird bei der besten Gesangstechnik zum Beispiel nichts Geistiges hereinkommen, wenn der Sänger nicht einen gewissen geistigen Hintergrund hat. Vielleicht ist ihm der nicht bewusst, vielleicht bringt er sich den aus der Vergangenheit mit und er ist halt da. Aber wenn er das nicht hat, wenn er eigentlich sonst ein ganz materialistisch gesinnter Mensch ist, dann kommt nichts Geistiges herein. Und die Töne können noch so brillant sein. Sie sind im Grunde eiskalt. Es kommt nämlich dann auch da der Ahriman hinein. Der Ahriman arbeitet nämlich gern mit der Präzision. Und man kann nichts gegen Präzision, ist was Gutes. Aber wenn nicht der Raum geschaffen wird, dass ein höheres Geistiges hereinkommt, dann kommt eben heute sehr, sehr gerne arimanisches Geistiges herein. Also vieles, was man, und daher hört man viele Stimmen, die kannst du austauschen. Sie sind alle brillant, vielleicht viel besser als vor Zeiten noch waren. Und trotzdem denkt man sich, berührt es mich oder nicht. Irgendwas fehlt. Wenn man genauer hinhört, merkt man, irgendwas fehlt. Es ist sehr präzise, da kann man nichts sagen, an der Technik liegt es nicht. Und trotzdem kommt seelisch nichts rüber. weil er dieses Seelische nicht erschaffen kann, indem er den geistigen Impuls hereinholt sozusagen, dann kann er eigentlich in Wahrheit nichts geben. Es ist schön gestalteter Schall und Rauch, wenn die Nebelmaschine dazu kommt. Ja, also da darf man sich ja nicht täuschen lassen. Ich meine, früher war es halt sehr viel Luziferisches in der Kunst drinnen, da lebt das drinnen, ist dann auch nicht die Frage, ob da was eben trotz allem was anderes Geistiges auch dazu kommt, dann ist es gut. Und beim Arimanischen ist es auch gut, wenn was Geistiges dazu kommt, dann ist diese große Präzision, die Sicherheit in der Technik, man sagt ja dann bewusst Stimmtechnik, Gesangstechnik und so weiter, das ist nämlich ganz richtig, aber dann kommt trotzdem was Geistiges dazu, aber das muss man erst hineinbringen gegen den Willen des Herrn Arimann im Grunde, weil der sagt dann, na, das will ich nicht. Obwohl er dann eh glücklich ist, wenn es passiert, weil dann passiert eigentlich genau das, was er wollte, den Zugang zur Schöpfungsquelle, den erlebt er dann. Das heißt, der Sänger, der mit großer Präzision singt und trotzdem sich so weit geistig beschäftigt hat, dass er wirklich was hereinholt, der fängt an, den Arimann zu erlösen. Ganz praktisch.
Ja, aber du brauchst einen Sänger, der jetzt berührt. Also ich bezweifle das bei den Sängern, dass die irgendwie geistige Aspekte haben. Braucht er nicht nur einfach ein seelisches Empfinden, ein großes.
Ja.
Und ich meine, wenn der seelisch empfinden kann, natürlich, wenn er durchmanisiert
wird,
das kennen. Und das kann, und die Gabe hat es dem Publikum, dieses, also in die Töne
natürlich,
zu
legen, das natürlich, seelische Empfinden. Natürlich. Dann ist ein geistiges da, dass das zumindest also, das in der Vergangenheit geschaffen hat. Das ist ihm nur selber nicht bewusst.
Ja.
Es ist ihm nicht bewusst. Nein, also das sicher den 99,9% ist es sicher nicht bewusst. Aber es kommt dann trotzdem etwas hinein. Und es gibt dann hier und da gibt es schon also Künstler, die Demut haben zu sagen, ich weiß nicht, wie das passiert, aber es kommt. Und dafür bin ich dankbar. Und genau das ist es. Also natürlich sind es jetzt keine Geistesforscher sozusagen, die das bewusst haben, aber wirklich begnadete Künstler, da kommt etwas Geistiges herein. Und fürs erste Mal erreicht es schon, also das ist schon was. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann kannst du das sogar technisch nachmessen, wie präzise der singt und das kommt nichts.
So was gibt es auch. Ja.
Das gibt es durchaus auch, also, und wird häufiger. Und wird da eigentlich gezielt dorthin geschult, weil das ist natürlich dann gut austauschbar. Weil Ensemble gibt es ja praktisch nicht mehr. Du stellst die zusammen, die haben noch nie miteinander gesungen. Vielleicht der eine kommt von dort, der andere von da. Und zufällig stehen sie jetzt auf der gleichen Bühne und singen zufällig dieselbe Partie oder jetzt dieselbe Oper oder was auch immer. Also das ist ja grotesk eigentlich in Wahrheit. Also da geht so viel Geistiges schon allein auch dadurch verloren. Weil natürlich das Wechselspiel, was jetzt zwischen zwei Künstlern passiert auf der Bühne, die einander aber kennen müssen, dann auch, da kann ja noch viel, viel mehr hereinkommen. Also da wird eigentlich unheimlich viel verschenkt im Grunde. Also da könnte man im Künstlerischen noch viel weiter sein in Wahrheit. Aber schauen wir mal, wird hoffentlich kommen. Naja, wir entwickeln uns halt wie immer nur durch die Widerstände weiter und je härter sie sind, desto eher ist die Entwicklungschance da. Also wenn wir gegen Granitwände laufen und uns anhauen, auch kräftig, werden wir wach vielleicht einmal irgendwann. Das, was man dazu braucht halt.
Aber du, der Weg, Christian Mosner, wo du jetzt angefangen hast am ersten Tag, da war er erst ganz am Anfang. Also,
naja,
hat er schon viel gewusst,
da hat er schon eine ganze Menge gewusst. Also er hatte ja schon hinter sich, erstens von den vorigen Inkarnationen, also er hatte ja relativ kurz vorher eine Inkarnation, in der er nicht sehr alt wurde, eben als dieser junge Knabe, der also in jungen Jahren dann auch gestorben ist, der war umgeben war von 12 hohen Eingeweihten, die ihm ihr ganzes Wissen zugeströmt haben und er ihnen das aber dann in verwandelter Form schon zurückgeben konnte. Das war also der große Moment. Also sie geben ihm alles, was sie haben, und das waren doch so ziemlich die größten Eingeweihten der ganzen Erdentwicklung oder planetarischen Entwicklung. Ich meine, da waren die sieben großen Eingeweihten der Atlantis dabei und die ganzen Eingeweihten, die Kulturepochen jetzt, die erste, zweite, dritte, vierte, wir stehen ja noch im Übergang, also noch eigentlich am Ende der vierten Kulturperiode, also der griechisch-lateinischen, und also dann haben wir jetzt wie viel? 7 und 4 ist 11, und dann war noch ein 12., der schon vorausgenommen hat unsere jetzige Kulturepoche. Also das heißt, das Zeitalter der Intellektualität, aber mit der Fähigkeit, den Intellekt aufs Geistige zu richten. Also die haben ihre Kräfte diesem Knaben gegeben, und er hat es so in sich aufgenommen. Er war eigentlich körperlich ein ganz zarter junger Mensch. Bei ihm hat es bis ins Körperliche hineingewirkt sozusagen, und es ging auch so, dass er also auch eben praktisch in so einen todesähnlichen Zustand verfallen ist. Also er hat auch dann die Nahrung verweigert oder konnte gar nicht mehr essen zunächst. Ja. Und aber dadurch hat das, was ihm diese Eingeweihten geben konnten, wirklich bis ins Körperliche hineingewirkt. Und er ist aber dann trotzdem drüber gekommen, also er ist nicht in den Tod verfallen, aber hat auch wieder fast so einen todesähnlichen Einweihungszustand durchgemacht, natürlich da dabei. Und als er dann wieder zu sich kommt ganz, jetzt fängt er ihnen zu geben an. Er gibt ihnen das ganze Wissen so zurück, dass sie im Grunde nur staunen, wie erneuert das Ganze ist und wie bereichert es ist dadurch, dass er das jetzt aufgenommen hat. Naja, und wenn wir zurückblicken in seine Zeit als Tempelbaumeister, da gibt es ja auch die Geschichte, er soll diesen salomonischen Tempel bauen, er ist also schon fast fertig, und der krönende Abschluss und das Schwierigste ist der Guss des ehernen Meeres. Also es soll ein großer, so eine große Wanne oder was soll gegossen werden, die das Meer darstellt. Und die soll so gegossen sein, dass das durchsichtig ist. Ein Widerspruch in sich selbst. Also, nein, es ist ja ein Bild natürlich. Natürlich wird keiner zusammenbringen, dass ein Metall jetzt durchsichtig macht, weil es ein Widerspruch in sich selbst. Ein metallischer Zustand verhindert das. Aber gerade dieses Unmögliche soll er möglich machen durch seine Kunst. Also es ist ein imaginatives Bild für das, was er tut. Es geht nämlich eigentlich darum, dieses Meer ist in dem Fall das Bild eben für die Seelenkräfte, für die astralischen Kräfte, die ganz rein werden sollen, durchsichtig rein. Und das soll durch seine Hand aber geschehen. Und dann gibt es ja drei Gesellen, die ihm nicht gut gesinnt sind, weil er ihnen die Meisterschaft verweigert hat, weil er gefunden hat, sie sind nicht reif dazu, was sie auch nicht waren, weil sie zu viel zu egoistisch waren. Und die tun also etwas, um dieses Werk zu verpfuschen. Und das heißt, der Guss misslingt, das geht alles, der ganze Tempel in Flammen aufzugehen, und Hiram hört nur die Stimme in sich, stürze dich in das Feuer hinein. Und das tut er, stürzt sich mitten hinein und sinkt hinunter in die Erdentiefe. Begegnet auf halber Höhe jetzt seinem Vorfahren Tubal Kain, was deutlich zeigt, dass aus dem Kainsgeschlecht kommt, also aus denen, die Erde umarbeiten, die scheinbar die Bösen sind, gar nicht, das sind die Erde umarbeiten. Und der schickt ihn weiter zu seinem Stammvater, zum Kain selber, der im Erdmittelpunkt, anders als jetzt beim Dante, zu finden ist in seinem Zustand, bevor er seinen Bruder erschlagen hat. Also in seinem Urzustand sozusagen. Das heißt nichts anderes als mit dieser geistigen Kraft, die darin besteht, ergreife die Erde, verwandle die Erde. Diese Kraft nimmt er auf, mit der kommt er zurück und dann gelingt es ihm, also das Ärgste zumindest zu verhindern, nämlich dass der ganze Tempel abbrennt. Und das,
ja, was hat er jetzt in Wirklichkeit gemacht? Er ist in Wirklichkeit ins Feuer gestürzt?
Nein, mit Sicherheit nicht. Nein, es ist einfach ein imaginatives Bild. Es ist eine Imagination.
Aber der Guss ist verhindert worden.
Der Guss ist verhindert worden, ja. Also äußerlich ging es sicher darum, einfach so einen Metallkessel zu gießen, der halt dieses Meer darstellt. Und der hat halt nicht ganz so richtig funktioniert, weil die das gestört haben. Aber die Imagination dahinter ist eben das, was ich jetzt gerade geschildert
habe. Hat er aufgeschrieben oder wieso weiß man das?
Da gibt es eine alte Überlieferung davon und in der Form ist sie später durch, so schildert sie jedenfalls Rudolf Steiner, durch Christian Rosenkreuz selber festgehalten worden. Und diese sogenannte Tempellegende, die haben zum Beispiel auch die Freimaurer als Grundlage. Die spielt dort auch eine ganz wesentliche Rolle. Also die wurde aufgeschrieben, aber mehr oder minder anonym. Also es hat nicht darunter geschrieben, Christian Rosenkreuz, am so und so vielten. Das würde ja Eingeweihter nie tun.
Ja,
das Ganze hat sich beim heutigen Tempelberg in der Nähe abgespielt. In
Jerusalem. Ja, doch. Also der ursprüngliche Tempel war oben am Tempelberg, am Tempelplateau oben. Also nicht ganz dort, wo die Al-Aqsa-Moschee jetzt steht, sondern ein bisschen daneben. Also dort, wo die Templer hatten dort ihr Quartier. Dort, wo der ursprüngliche Jerusalemer Tempel stand, der halt nicht mehr im Original natürlich erhalten war, dort haben die Templer ihr Hauptquartier gehabt. Ihre Zentrale eigentlich, bis sie dann eben aus Jerusalem vertrieben wurden, dann sind sie nach Zypern, haben dann in Zypern das eigentliche Zentrum gehabt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass Jerusalem geografisch ein ausgezeichneter Ort der Erde ist. Ich meine, viele sagen, da ist das Zentrum der Welt oder dort ist in Griechenland, wenn du fragst, da gibt es überall einen Omphalos, den Nabel der Welt, der Omphalos ist, und den gibt es aber da und den gibt es dort. Ist aber auch richtig, es sind halt einfach geistige Zentren, wo starke geistige Kräfte wirken. Also, ja, das, aber Jerusalem ist noch ein ganz besonderer Ort und ist nämlich sogar interessant, wenn man es sich geologisch anschaut. Der Dankmar Bosse, das ist also Mineraloge, Geologe, aber mit anthroposophischem Hintergrund, der hat das sehr genau untersucht, war aber Experte auf dem Gebiet und der hat ganz deutlich gezeigt, wenn man die Erdentwicklung sich anschaut, mit der ganzen Kontinentalverschiebung und die alten Kontinente auch, da gab es ja so einen Zustand, wo es die sogenannte Pangea gab, also die Gesamterde, da war die gesamte Landmasse der Erde ein Kontinent, der dann später zerbrochen ist. Man vermutet sogar, dass das mehrmals passiert ist, dass das, also einer war zerbrochen ist, wieder zusammengeballt, wieder zerbrochen ist, sehr, sehr schwer nachzuweisen. Aber jedenfalls die letzte Zusammenballung lässt sich geologisch gut verfolgen und wenn man das anschaut, dann liegt dort Jerusalem praktisch genau im Zentrum von Pangea. Das heißt, das ist das eigentliche Gestaltungszentrum der festen kontinentalen Erde. Von dort gehen diese Kräfte aus. Also das ist schon ein ganz besonderer Platz. Und dort wird daher, und beim Dante ist es ja auch so, wenn man ein bisschen kitzeln dran, dann kommt man drauf, wo spielt sich denn die ganze Geschichte ab beim Dante? Wo steigt er denn hinunter in den Abgrund, also ins Inferno? Nämlich am Fuße des Tempelbergs in Wahrheit. Der Berg, von dem man am Anfang spricht, das ist der Tempelberg. Dort will er rauf. Und da unten wie in der alten Tradition des Gehinomtal ist der Eingang zur Hölle. Das, die Tradition gab es schon also vor dem Christentum, dass dort der Eingang der Hölle ist. Das ist ein Grabenbruch, der hinunterführt und der galt immer als Eingangstor zur Hölle, also zu den unterirdischen Kräften. Der muss sich halt alles nicht so äußerlich vorstellen, aber dort wirken geistige Kräfte, die ganz stark nach unten ziehen. Auch. Und da gerade Jerusalem hat diese sehr starke Polarität, die Kräfte, die nach unten ziehen und die Kräfte, die nach oben führen. Das ist so wie ein Pfeil nach oben, ein Pfeil nach unten ist dort versammelt. Darum ist das so ein besonderer Ort irgendwo und darum wird auch immer gekämpft um den Ort. Und in der Vergangenheit schon ist immer gekämpft worden um den Ort irgendwo. Also das ist nicht so zufällig, nur weil es halt gewisse politische Verwicklungen gibt. Die gibt es, weil auch mit dem Ort gewisse Kräfte verbunden sind seit Ewigkeiten schon. Und daher ist es so schwierig, diese Spannungen dort in den Griff zu kriegen, in Wahrheit. Weil da viel größere Kräfte dahinter wirken, wo wir halt einfach überfordert sind mit unserem Grips, um das irgendwie zu lösen, die Probleme. Naja, also das alles zur Behausung, nur das Christian Rosenkreuz, warum sie das dort...
Jetzt auch, was er weiter erlebt hat.
So, also was er dann weiter erlebt hat, jetzt an diesem grünen Donnerstag am Abend, ein unheimliches Brausen, Dröhnen, Beben erscheint, also die typische Erscheinung, wenn man in ein geistiges Erlebnis hineinkommt. Also wenn man das geführt, gleich die ganze Sinneswelt zerbricht für mich, weil ich komme aus der Sinneswelt heraus. Ich komme hinein in die sogenannte elementarische Welt, das ist also die Ebene gleich dahinter. Elementarische Welt ist so das astralisch-ätherische, das da wurlt. Und die ist in ständiger Bewegung. Also die kann ich nicht, da kann ich nicht Gegenstände einfach erleben drin oder was, sondern die ist in ständiger Bewegung und kraftvoller Bewegung. Ich meine, wir haben einen müden Nachklang davon, wenn wir irgendwo emotional aufgeregt sind, spüren wir die Gefühle durcheinander gehen. Das ist halt so ein winziges, entferntes, sehr abgeschattetes Bild von dem. Wenn ich das in der Realität erlebe, ist das millionenfach größer. Und in dem stehe ich jetzt mit meinem seelischen Erleben drinnen. Also ich stehe in einer Seelenwelt drinnen, wo die Wogen gewaltig hochgehen und die Stürme brausen sozusagen. Das ist das Bild dafür. Dasselbe, was der Capesius und Strada im ersten Drama im vierten Bild erleben. Das ist genau das. Und
Geisterelemente, das meinst du?
Ja, mit den Geisterelemente, genau. Das ist so der erste Schritt, wenn man ins Geistige kommt. Man hat wirklich, wenn man hinübergeht, wirklich das Gefühl, jetzt sterbe ich. Es ist so. Es ist sogar schlimmer, noch weil die meisten, die sterben, diesen Moment gar nicht so bewusst erleben, wo sie da eintauchen in das darüber. Es kommt nämlich sehr schnell dann der Rückblick des Lebenstableau und diese Dinge und wir sind gar nicht wach, aber wenn du bei der Einweihung hineingehst, merkst du die volle Stärke dessen, nämlich die Stärke der Kräfte, die jetzt auch letztlich, wenn wirklich der Tod erfolgt, den physischen Körper zerlegen. Im Grunde, das sind die Kräfte, die dahinter sind. Es sind also Vernichtungskräfte zunächst einmal auf der untersten Ebene, die Voraussetzung sind, dass dann wieder neues Leben entstehen kann. Aber dem Ersten, was ich begegne in dieser elementarischen Welt, sind eigentlich die Vernichtungskräfte. Da spielt der Herr Ahriman auch natürlich herein und die ahrimanischen Kräfte, die eine wichtige Aufgabe in der Natur haben. Ich meine, der Goethe sagt das ja auch, also die Natur hat den Tod, um ja viel Leben zu haben. Gäbe es den Tod nicht, gäbe es kein Leben in der Natur. Also es muss das Alte sozusagen wieder sterben, damit Neues, Höheres, Besseres, Reiferes, Entwickelteres entstehen kann. Also es wäre das Schrecklichste, wenn es den Tod auf Erden nicht gäbe. Es wäre fürchterlich, dann wäre völliger Stillstand da und jede geistige Entwicklung verunmöglicht. Wir wären gekettet an den Körper, den wir jetzt haben, und kämen nie einen Schritt weiter. Wir können Gottes dann vielleicht, wenn wir Glück haben, ausreizen, was mit dem Körper halt möglich ist, und Ende. Aus. Wir müssen eigentlich froh sein, wenn wir den irgendwann einmal ablegen können und uns in einer nächsten Inkarnation einen Körper schaffen, mit dem mehr möglich ist, geistig möglich ist. Also, ich meine, so momentan klingt es halt ungut. Lieber möchte man ewig so leben und so weiter. Na, träumen ja viele davon. Ich meine, in Amerika sind die Träume sehr real. Die
Intentionen sind nicht stark, ja.
Sie sind immens stark.
Eingefrieren
und Ding und alles. Also, da gibt es schon ganz reale Fantasien. Ja, letztlich kann man alles irgendwo durch technische Teile ersetzen, ja, und reparieren wieder, und es wird gelingen in näherer Zukunft, glauben manche, also vielleicht nur in dem Jahrhundert, dass dann praktisch ein ewiges physisches Leben möglich ist. Na, das ist das, was der Ahriman will, dann fesselt er uns da. Dann sind wir Gefangene auf Erden, ohne Chance, die geistigen Früchte, die wir uns hier erworben haben durch unsere Tätigkeit, reifen zu lassen im Durchgang durch die geistige Welt. Weil das brauchen wir. Erst wenn sie gereift sind, können wir sie wirklich dann einsetzen. Wenn wir da rege sind, tätig, sind wir in der Lernphase sozusagen in Wahrheit. Dann reift es aus, und fürs Nächste bringen wir es dann von Anfang an als wirkliche Schöpferkraft mit, die eben auch schon mitwirkt, unseren Körper zu gestalten in der nächsten Inkarnation. Das bewirkt in Wahrheit die Entwicklung auch, die drinnen ist. Also, wäre schlimm. Ja gut, also dieser Christian Rosenkreuz, er lebt also diese elementarische Welt, er hält aber tapfer durch, er hält dem Stand, und jetzt wird es noch schlimmer, er spürt hinter sich eine Gestalt stehen. Da wird es nämlich noch grimmiger. Also das Beben ist schon mal schlimm genug, und du spürst nämlich in dem Moment, wo du diese Gestalt hinter dir, man kann es nur so ausdrücken, ist natürlich wieder Imagination, aber man hat deutlich das Gefühl, hinter dir steht wer. Und wenn du dich umdrehst, dann ist es aus mit dir. Und das ist so, da kannst du noch so viel wissen und geübt und meditiert oder sonst was haben, das nutzt dir in dem Moment gar nichts. Du hast einfach das sichere Gefühl und den sicheren Eindruck, wenn ich mich umdrehe, sterbe ich. Und du hast in dem Moment, vergisst du eigentlich alles, dass das, ja, geistige Welt, na und, stirbe ich halt, bin ich halt als Geist dort. Das ist da in dem Moment alles wurscht. Du hast das Gefühl, es ist die totale Auslöschung, die dir droht. Und es gehört also ein immenser Mut dazu, jetzt sich umzuwenden und sozusagen diese Gestalt anzublicken, ihr ins Gesicht zu schauen. Die kann sehr verschiedentlich erscheinen. Also es ist auch schon ganz gut, dass man einen Mordspundus davon hat, weil wenn man auf dem Entwicklungsweg, auf dem Geistigen, erst relativ am Anfang ist, dann sieht man mal die Doppelgängergestalt oder den kleinen Hüter der Schwelle. Also wenn man die Doppelgängergestalt sieht, ist eh noch die harmlosere Variante, die. Aber wenn es so der kleine Hüter ist, ist es die extremere Form davon. Also,
beschreibt das jetzt der Steiner oder der Christian Rosenkreuz?
Das beschreibt der Steiner. Das beschreibt der Steiner. Also er, natürlich der Christian Rosenkreuz ist so weit, er hat solche Erlebnisse schon öfter gehabt, aber noch nicht in der Intensität. Und da ist er zweifellos auch dem Doppelgänger bzw. dem kleinen Hüter begegnet. Und das ist einmal eine sehr vernichtende Begegnung, weil da siehst du halt alles, was an niederen Kräften noch in dir drinnen ist. Und das ist eine wirklich furchterregende Gestalt. Also die ganzen Horrorfilme, die gemacht werden, die Leute haben Fantasien, die von dem herkommen in Wahrheit. Von nichts anderem. Das sind ganz, ganz reale Fantasien. Halt natürlich verzerrt und vergitscht oder sonst irgendwas, aber letztlich hat es seinen Ursprung dort in solchen Dingen. Also das sind ganz...
Ja, die Leute, die Filme machen, haben ja keine...
Sie haben keine Ahnung, natürlich, aber es kommt in Träumen oder in sonst was, in die Fantasie hinein. Es kommt ja so viel Geistiges herein bei Leuten, die überhaupt nicht an Geistiges denken. Das ist der Punkt. Es sprudelt eigentlich überall und die Leute merken es gar nicht. Großteils. Ich meine, es gibt eigentlich keinen Menschen, bei dem es nicht irgendwo sprudelt, weil sonst wäre er kein Mensch. Also dann hätte er schon wirklich sein Ich verloren, dann ist es aber schon sehr schlimm. Also in der Regel ist es immer da, nur in der Regel ist es eben auch weit unter der Schwelle des Bewusstseins. Und warum? Weil wir es einfach nicht ertragen würden. Wir würden es nicht ertragen. Wir sind mit der ganzen karmischen Last letztlich konfrontiert, die wir seit x Inkarnationen mitschleppen. Und ich versichere euch, wir haben alle die schlimmsten Dinge getan in der Vergangenheit. Die allerschlimmsten. Ich meine, Mord und wen töten ist nur das Geringste davon. Die Frage ist, wie und unter welchen Bedingungen und so weiter. Das haben wir alle hinter uns. Das hat auch der Christian Rosenkreuz irgendwann hinter sich gebracht. Und diesen Dingen begegnen wir einfach. Und die kommen aber jetzt als Doppelgänger, als kleiner Hüter auf uns zu. Das ist immer das Typische. Also das, was eigentlich unseres ist, kommt auf uns zu. Und der kommt jetzt auf uns zu und bedroht uns. Den schauen wir ins Angesicht.
Das heißt, die Hölle, Dantes Inferno, ist kein Museumsbesuch,
nein,
sondern ein Spiegelbild unserer selbst.
Genau, genau. Genau, darum geht es uns ganz hautnah was an. Jeden halt auf seine individuelle Weise. Das ist ganz klar. Aber indem man es anschaut und das Bewusstsein hebt, das wissen schon die Psychoanalytiker, dann kommt Erläuterung, dann kommt, ist eine Chance, das zu bearbeiten sozusagen. Also der psychoanalytische Schmäh, das haben die Eingeweihten schon lange gewusst. Also. Ist halt vergessen worden lange Zeit und jetzt ist halt dann ein bisschen was wieder aufgestiegen. Ja, aber der Christian Rosenkreuz ist also so weit, dass er diese Begegnung mit dem kleinen Hüter schon hinter sich hatte, mit Sicherheit. Und dann offenbaren sich auch andere geistige Gestalten. Also das ist die Voraussetzung dafür, dass ich in unverfälschter Form auch andere höhere geistige Wesenheiten erleben kann. Und was er sieht, ist jetzt eine Frauengestalt, also das ist halt das imaginative Bild im blauen, mit Sternen besetzten Kleid, also im blauen Sternenmantel sozusagen. Also so irgendwas wie die kosmische Sophia oder irgendwas in der Richtung geht es, also kosmische Weisheit, irgend sowas, drückt sich in dem aus. Die hat eine Posaune in der Hand. Die Posaune ist schon mal ein Zeichen dafür, dass es jetzt von der Imagination scheinbar sich nähert, der Inspiration. Posaune, Klang, ist immer ein Bild für den Zustand der Inspiration. Also das heißt, er hat nicht nur das Bild, sondern er beginnt das Bild auch zu verstehen, langsam, ein bisschen, zumindest teilweise. Noch nicht ganz, weil es wird ja gesagt, also sie bläst dann auch wirklich in die Posaune hinein und noch 20 Minuten lang ist er ganz, ganz taub und verwirrt davon, von dem Klang, so dröhnt das. Also das heißt, er nimmt zwar jetzt die Inspiration wahr, aber sie überwältigt ihn noch irgendwie, also so richtig greifen kann er es noch nicht. Aber ein Teil fasst er schon, weil er kriegt auch ein Briefchen. Na, wieder ein Bild, es ist ein Bild. Man darf sich das nicht äußerlich vorstellen, aber wie soll man es in Worte fassen? Ich meine, das ist das Problem halt. Früher die Menschen, die das auch lesen konnten oder richtig lesen konnten, für die war das auch kein Problem. Die haben sofort gewusst, was ist äußere Handlung und was ist Imagination. Das ganze Neue Testament, die Schilderungen sind voll davon. In jedem Halbsatz wechselt es hin und her zwischen tatsächlichem äußeren Geschehen und der Imagination, die dahinter steht. Das merkst du gar nicht, das mitten im Satz ändert sich das. Und damals, zumindest die Evangelienschreiber, konnten das einfach nur so sehen, dass die problemlos hin und her gewechselt sind zwischen den beiden Welten, dass sie sozusagen immer durch das Sinnliche auch das Übersinnliche miterlebt haben und umgekehrt, und sie konnten das trotzdem klar auseinanderhalten. Nur wir halt heute verstehen nichts und glauben dann, die Imagination ist äußeres Bild und so weiter, und dann denken wir sich, na, so ein Blödsinn, das so kann es ja wirklich nicht gewesen sein. Es durchdringt sich, also total. Und das muss uns halt gelingen, auch bei den Schilderungen, diese Dinge zu trennen. Also ich meine, das sind natürlich, es ist eigentlich nur eine Imagination. Aber trotzdem, sie hat auch einen Bezug zu äußeren Dingen. Also da ist einmal eigentlich von Anfang an nur in der Imagination drinnen. Also das heißt, alle Bilder, die jetzt kommen, darf man nie im äußeren Sinn nehmen, sondern wir müssen erst suchen, wofür steht diese Imagination eigentlich. Also wir müssen sie lesen lernen. Weil ohne Inspiration sagt sie uns in Wahrheit nichts. Dann missverstehen wir sie. Wir müssen sie also lesen lernen. Und dazu brauchen wir, habe ich eh schon x-mal gesagt, Zeit. Also erwartet bitte nicht von mir, ich lese euch das vor und dann kommt die große Erläuterung. Das bedeutet das, das bedeutet jenes. Nix, Schnecke, werde ich sicher nicht tun. Weil ich es auch gar nicht kann in Wahrheit. Weil jeder muss es auf seine individuelle Weise lesen. Und es ist trotzdem immer dasselbe. Aber es hat den individuellen Bezug. Dazu muss man sagen, geistige Wahrheiten machen überhaupt nur dann Sinn, nämlich sie zu wahrzunehmen, sie zu erleben und sie zu verstehen, sie zu begreifen, macht nur dann Sinn, wenn sie mit meiner ganz individuellen geistigen Lebensaufgabe, die ich mir gewählt habe, etwas zu tun haben. Und für die förderlich sind. Und der andere hat einfach eine andere Aufgabe sich gesetzt. Und daher wird er dasselbe Bild anders lesen müssen. Weil es geht nicht darum, dass wir sozusagen Geistestourismus machen. Also schauen wir uns jetzt die Seelenwelt an, wie es dort ausschaut. Jetzt war ich auf Sightseeing dort. Das ist uninteressant. Da geht es darum, dass wir ganz reale Kräfte mitnehmen, um hier im Erdenleben irgendwas zu tun, umzugestalten, die Erde umzugestalten im weitesten Sinn, das soziale Leben umzugestalten, weiß Gott was. Aber hier umzugestalten, das ist unsere Aufgabe. Und darum darf man es also nicht so einfach machen, dass man sagt, naja, wie ist denn das jetzt? Der eine sagt so, der andere sagt so und der dritte interpretiert so, was stimmt denn jetzt? Es ist uninteressant. Interessant ist nur, was für dich persönlich stimmt. Nämlich zu deiner Lebensaufgabe. Und das kann dann niemand anderer sagen. Das kannst du dir nur selber sagen und das kann man nur selber lesen lernen letztlich. Also wir werden schon versuchen, ein bisschen Hilfestellung zu geben, wie man lesen lernen kann, aber lesen muss jeder selber und jeder hat seine eigene Geschichte. Bitte in Wahrheit, wenn man einen Roman liest, und was liest ja auch jeder seine eigene Geschichte. In Wahrheit. Und hat andere Empfindungen dabei. Sicher, die Rahmenhandlung ist dieselbe, aber für einen bedeutet das dieses und für den anderen ganz was anderes. Also, und das ist ja gut so. Das ist ja gut so, weil es mit der eigenen Schicksalsaufgabe was zu tun haben sollte. Sonst, was ist es sonst? Wertlos. Sonst ist es eine verdammte Zeit im Grunde. Also, wenn man sich mit dem Geistigen beschäftigt, muss man immer wissen, es hat mit meinem Tun hier auf Erden was zu tun. Es ist nicht ein Freizeitvergnügen sozusagen, Sightseeing in der geistigen Welt zu machen, dann kommt da nichts, mit Sicherheit nicht. Also wer in die geistige Welt eintreten will, weil er es halt auch wissen will, wie es dort ist, wird nie reinkommen. Es muss einfach der brennende, fast verzweifelte Wunsch sein, wie kann ich mit meiner Lebensaufgabe weiterkommen. Und dann gibt die geistige Welt eine Antwort darauf und stellt da so eine Imagination hin. Und dann musst du lernen, sie zu lesen. Und da drin ist der Impuls, wie du diese Aufgabe bewältigen kannst. Nichts anderes geht's. Und das ist natürlich dem Christian Rosenkreuz also absolut bewusst. Er ist auch, also er erinnert sich dann, sagen wir mal so, er erinnert sich jetzt, ja eigentlich hat er das ja schon vor 7 Jahren erfahren, dass er zur, nämlich als er jetzt dieses Brieferl aufmacht, da steht drin, dass er also zur Hochzeit des Königs und der Königin geladen ist. Das ist ja der Witz, also zur kymischen Hochzeit eben ist er geladen. Das heißt, jetzt ist er in seiner geistigen Entwicklung so weit, dass er das erleben kann. Nichts anderes heißt das. Das liest er da drin jetzt. Also er liest eigentlich in Wahrheit an sich selbst ab, dass er jetzt reif dazu ist, diesen Prozess erleben zu können. Und er erinnert sich aber, dass er schon vor 7 Jahren erfahren hat, dass dieser Tag kommen wird. Und er erinnert sich jetzt auch, ja, es ist jetzt auch eine ganz bestimmte kosmische Konstellation vorhanden. Das, was er jetzt erleben wird, kann er auch nur unter einer ganz bestimmten Bedingung erleben. Also wenn die Zeit reif ist dazu sozusagen. Wäre mal spannend zu schauen, was da für eine Konstellation wirklich am Himmel war. Muss ich direkt einmal machen, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe es auch noch nicht gesucht, muss ich gestehen. Aber weil man kann es ja praktisch genau datieren. 1459 und das ist der Gründonnerstag, der Abend des Gründonnerstag. Abend heißt also 18 Uhr etwa, das ist also der offizielle Abendbeginn sozusagen nach der alten Zählung. Da herrscht also eine bestimmte Konstellation. Die Konstellation sagt im Grunde ja nichts anderes, sie ist eigentlich der Maßstab schlechthin für einen bestimmten Entwicklungszustand, auch zeitlich gesehen des ganzen Kosmos. Weil diese Konstellation in der Art ist einmalig. Die kommt in der genauen gleichen Form nie wieder. Der Kosmos ist ja so gebaut, dass alles inkommensurabel ist, alle Planetenbewegungen, alle Sternbewegungen. Das heißt, es kann nie passieren, dass die exakt gleiche Konstellation jemals wiederkommt. Das heißt, die Konstellation, und das, darin liegt ihre Bedeutung, gibt eigentlich exakt den Zeitpunkt an, wo wir in der Entwicklung drinnen stehen. Und genau zu diesem bestimmten Zeitpunkt ist es ihm möglich, diesen Schritt jetzt zu machen, diese Imagination und Inspiration zu erleben, die ihn zur kymischen Hochzeit führt. Und er erinnert sich auch jetzt, dass er damals schon vor 7 Jahren das eigentlich ausgerechnet hat, wann das sein wird sozusagen. Und jetzt, was macht er weiter? Er kommt jetzt dann aus dem Erleben heraus, also diese Frauengestalt im blauen Kleid verschwindet wieder, nachdem es halt in die Posaune geschmettert hat und er dann halt noch 20 Minuten oder so wie betäubt ist dadurch, durch den Klang. Also das heißt, er hat eine Fülle an Inspirationen bekommen, die er aufgenommen hat, aber noch nicht fassen kann. Das ist oft so, also man kriegt eine Inspiration, also oft ist es nicht. In glücklichen Momenten kann das passieren, dass eine Inspiration da ist, die ist so stark, dass man weiß, ganz konkret weiß, Gott, da ist alles drinnen, was ich suche. Alle Antworten auf die Fragen, die ich für meine Lebensaufgabe habe, liegen da drin. Ich weiß es. Ich kann es mit Händen geradezu greifen und ich weiß nicht, wie die Antworten ausschauen. Ich kann es nicht wirklich fassen. Ich weiß nur, sie sind drinnen. Und das ist ganz, ich meine, das ist so ein bisschen wie, weiß ich, wenn einem ein Name entfallen ist und man sagt, fix, ah, er liegt mir auf der Zunge, ich weiß ihn, aber er kommt nicht raus. Ich weiß, er ist da, fix, wie hat denn der geheißen? Und ich schaffe es aber nicht, das ins Bewusstsein zu heben. Und bei solchen Inspirationen dauert es dann unter Umständen, beim Christian Rosenkreuz geht es schneller, aber unter Umständen dauert es Jahre wieder, Jahrzehnte vielleicht, bis auf einmal es klar ist. Und dann meistens mit einem Schnipp ist es da und es ist sonnenklar und es ist gar kein Problem mehr. Was vorher undurchschaubar war und von dem man die ganze Zeit über Jahre wusste, es, der Schatz ist da, ich trage ihn mit mir herum. Und ich kriege das blöde Schatzkistl nicht auf, sozusagen. Irgendwo fällt noch der letzte Schlüssel dazu, weil der hängt halt an meiner Entwicklung, dass ich den Schlüssel finde, um das Geschenk aufzumachen, auch das mir gegeben wurde. Naja, also so geht es jetzt einmal dem Christian Rosenkreuz, also er ist von der Fülle natürlich überwältigt und fällt jetzt in Schlaf. Also versinkt im Schlaf und im Schlaf geht es jetzt weiter. Jetzt geht die Geschichte weiter, jetzt gehen die Imaginationen weiter. Na, was heißt das im Schlaf? Das heißt natürlich, die Imagination bis jetzt und auch der Ansatz der Inspiration, die er erlebt hat, die hat er wirklich im Wachbewusstsein erlebt. Für das, was er jetzt erlebt, reicht sein Wachbewusstsein noch nicht aus. Das heißt, er erlebt es traumartig unterbewusst. Im Schlaf eben. Es kommt das Traumbild zu ihm. Im Traum ist man halt nicht so wach genug, um das alles zu durchschauen.
Aber er kann sich erinnern nachher.
Er kann sich erinnern nachher. Aha. Er kann sich erinnern.
Das ist ja nicht immer der Fall.
Das ist nicht immer, aber gut, wenn man so eine geistige Schulung hat wie er, dann sollte das besonders bei einem so bedeutsamen Traum dann gelingen. Also, aber darum ist er ja jetzt erst noch so und so viele Inkarnationen und so viele Jahre, die 7 Jahre und davor war er ja auch noch unterwegs, also hat er schon einiges hinter sich. So, ich werde ein Stück vorlesen. Also er hat ja auch da schon einiges in den Briefen nicht enträtseln können. Da ist zum Beispiel von 3 Tempeln die Rede. Also es ist gesagt, du darfst auf den Berg gehen, da auf 3 Tempel stehen und dort die Geschichte sehen. Und er hat keine Ahnung, was mit den Tempeln gemeint ist. Das durchschaut er alles noch nicht. Also er hat jetzt eine Inspiration, aber die hilft ihm auch nur bedingt weiter. Und er hat eben dieses rätselhafte Zeichen da, die Monas.
Und diese Worte hat er dann gleich aufgeschrieben? Also hat er sich alles gemerkt, oder wie? Ich meine, ist ganz realistisch, verstehe
ja, ja.
Ich,
das
ist irgendwie. Wie kommen diese Worte?
Die Sache ist natürlich jetzt noch wesentlich komplizierter. Weil jetzt ist ja der Text der kümischen Hochzeit, wenn ich jetzt den Originaltext hernehme, da ist ein bisschen ins ins gegenwärtige Deutsch übersetzt, aber sehr einfühlsam, sogar bin ich darauf gekommen, besser als beim Gerhard Wehr, die ich bis jetzt genommen habe, jetzt eine andere Eindeutschung. Aber wer hat denn das niedergeschrieben? Das hat doch niedergeschrieben der Herr Johann Valentin Andrea, nicht der Herr Christian Rosenkreuz. Nur der Herr Johann Valentin Andrea hat sicher nicht aus seiner Fantasie einfach geschöpft. Das merkt man seinen späteren Werken, wo von der Dichte und von der Präzision, die da drinnen ist, einfach keine Spur mehr vorhanden ist. Man könnte sagen, er hat sich abgewandt davon, er hat sich ja tatsächlich später distanziert davon und gesagt, das war halt eine Jugendsünde sozusagen. Er hat ja wirklich so etwa mit 17, 18 Jahren geschrieben, also muss man sich denken. Und wenn man ein bisschen Erfahrung mit geistigen Schriften hat, dann merkt man schon, da ist was drinnen. Es gibt schon welche, wo man merkt, ne, das ist sehr viel Fantasterei, und es gibt welche, wo man merkt, die haben Hand und Fuß. Und das ist bei der sehr wohl der Fall. Und man sieht auch deutlich daran, jetzt im Vergleich zu seinen späteren Werken, aus seinem Bewusstsein kann das nicht stammen. Das, die Fähigkeit hat er gar nicht. Also das noch dazu als 17-, 18-Jähriger. Also das heißt, er hat das nicht so ganz aus seinem Vollbewusstsein niedergeschrieben, sondern es kommt eben herein durch eine Inspiration des Christian Rosenkreuz. Was am einfachsten eben noch geht bei einem Menschen, der noch nicht so weit im Leben drinnen steht, dass er schon selber so eine ganz eingefahrene Lebensschiene hat, weil dann wird es schwierig. Also bitte nimm einen durchschnittlichen Hochschullehrer, der genau weiß, wie sein Fach funktioniert, und erwarte jetzt, dass er Inspiration bekommt, die alles über den Haufen wirft. Und dass er das auch noch freiwillig niederschreibt. Na, den Teufel wird er tun. Also nimmt man sich eher ein junges Bürschel sozusagen, der offen ist, der Sehnsucht hat nach dem, der auch in einem Kreis drinnen ist, der offen für diese Dinge ist. Also das war ja eine ganze Gruppe von Menschen, also zu denen der Johann Valentin, den Andrea, als einer der Jüngsten gehörte. Also das war ein geistiger Zirkel, der prädestiniert war, diese Rosenkreuzer Wahrheiten aufzunehmen sozusagen. Und er ist halt das Sprachrohr des Ganzen. Er nimmt das auf, und natürlich wird er so irgendwie erlebt haben, dass ihm das jetzt in der Fantasie zufließt. Weil er war nicht also ein Schreibmedium oder so, das war er nicht. Also Schreibmedien sind die wirklich völlig in Trance sind und automatisch schreiben, 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 und die sind also völlig weggetreten. Die sind in einem Schlafzustand, der tiefer ist als der Tiefschlaf in Wahrheit. Also das heißt, noch unter unserem traumlosen Tiefschlaf ist, dann kannst du ein Schreibmedium sein und schreibst völlig, ja, du kannst die Augen offen haben dabei, es ist wurscht, aber dein Bewusstsein ist einfach null dabei. Das war bei ihm sicher nicht der Fall, sondern er hat es in seinem Bewusstsein erlebt, und das sprudelt halt.
Ja, aber das könnte sich das auch verändern.
Natürlich, das ist jetzt...
Wenn er Schreibmedium ist das weniger.
Ist das weniger, genau, ganz genau. Und das heißt, zur Beurteilung dieser Schrift von Johann Valentin in André wird man mit Sicherheit sagen müssen, es ist erstens einmal eine sehr starke Inspiration von Christian Rosenkreuz da, das merkt man an der inneren Stimmigkeit der Bilder, die da sind. Also das ist wie bei einer mathematischen, komplizierten mathematischen Formel. Irgendwo merkt man, geht die Gleichung auf oder geht sie eben nicht auf. Und die geht auf. Also das heißt, da ist Sachkunde dabei. Das ist nicht einfach wild irgendwas zusammenfantasiert. Aber natürlich, die Sprache ist die Sprache der Zeit des Johann Valentin André, und es ist natürlich jetzt nicht bekannt, ob der Christian Rosenkreuz zu der Zeit verkörpert ist, inkarniert ist oder gerade drüben ist. Es ist in beiden Fällen möglich, dass er ihn inspiriert, also gerade wenn es ein hoher Eingeweihter ist. Lasse ich aber jetzt einmal offen. Aber es wird sicher so sein, dass, weil er ja jetzt nicht in Tieftrauste schreibt, etwas von seiner Sprache, von seiner Zeitkultur hineinbringt irgendwo und dem eine gewisse Färbung gibt. Oder sagen wir es umgekehrt, es ist so, er schreibt nicht auf einem weißen Blatt Papier, sondern auf einem in verschiedenen Farbtönen schattierten Papier sozusagen. Und das ist auch drinnen. Also das ist, kann man eben einfach schwer trennen, aber die eigentliche wesentlichen Bilder, der wesentliche Inhalt ist zweifellos eben von Christian Rosenkreuz, weil sonst wäre diese innere Stimmigkeit nicht da, weil zudem wäre der Johann Valentin André nie von sich aus fähig gewesen.
Aber an den Worten glauben kannst du jetzt nicht so dann. Sondern es geht eher um die...
Ja, es wird sicher nicht sinnvoll sein, jetzt jedes einzelne Wort auf die Goldwaage zu legen. Also man muss eher das Gesamtbild nehmen. Also, und es geht auch wirklich darum, durch die Worte werden einmal Bilder aufgebaut und dann nimm das Bild, vergiss die Worte, nimm das Bild und mit dem beschäftige dich jetzt. Also zu sehr an Worten glauben ist nicht gut. Wobei gerade allerdings diese einzelnen Sprüche, die drinnen sind, eben wie jetzt dieser Spruch in dem Brieferl, wahrscheinlich am allernächsten dem ist, was direkt von Christian Rosenkreuz kommt. Während die Schilderungen dazwischen, die haben eben diese Schattierungen, aber wo so ganz präzise, bewusste, so einzelne Sprüche hineinkommen, die extra auch abgehoben sind vom Rest. Also da wird es sich um mehr oder minder Originalton Christian Rosenkreuz handeln oder ganz nahe, soweit es halt überhaupt möglich ist. Und also jedenfalls kommt jetzt in der Schilderung also dieses Nachtgeschehen. Also das, was der Christian Rosenkreuz jedenfalls zu dem Zeitpunkt zumindest dieser Einweihung, die im 1459 stattfindet, niedergeschrieben wird, das Ganze etwa 1604. Also da ist eine Zeit dahinter, der Zeit dazwischen, wo das herauskommt. Jetzt ist erst die Zeit reif, es zu veröffentlichen, sagen wir so. Also so geht es weiter. Weil zur Zeit Christian Rosenkreuz war noch die Devise, dass von diesen Lehren einmal nichts nach außen dringt. Dass man zwar also wirksam ist in der Außenwelt, also man hat sich ja zur Aufgabe gemacht im Rosenkreuzer Orden, der damals ja nur aus diesen 8 Brüdern im Grunde bestand, zuerst 4 und dann sind noch einmal 4 dazugekommen, also es waren einmal nur 8 Leute, dass die als Aufgabe gesehen haben, ohne Entgelt zu verlangen, die Menschen heilen, Krankheiten heilen, aus ihrem geistigen Wissen heraus. Und dass sie eben in die Welt hinausziehen und das eben anbieten. Im Grunde und zugleich überprüfen überall in der Welt, ob das, was sie als geistiges Wissen hereingeholt haben, ob das stimmt alles sozusagen. Also es ist überall in der Praxis zu überprüfen. Ist auch ein ganz wesentlicher Schritt, also es an allen Punkten der ihnen zugänglichen Welt also zu überprüfen, auch an den Naturtatsachen. Also das heißt, dieses rosenkreuzerische Wissen ist von Haus aus auch eben sehr stark orientiert daran, das Naturgeschehen zu verstehen. Also das heißt eigentlich eine Art von geistiger Naturwissenschaft, die dahinter steckt. Ganz bewusst und nicht umsonst nach der Überlieferung also von Rudolf Steiner jetzt kommt von Christian Rosenkreuz die Feststellung, also größere Teile der Geisteswissenschaft, also dessen, was letztlich hinter dem Rosenkreuzertum dahinter steckt, sollen dann veröffentlicht werden, wenn die äußere Naturwissenschaft 3 wesentliche Dinge gefunden hat oder überhaupt die äußere Wissenschaft. Das, was wir heute nennen, die Spektralanalyse, durch die festgestellt wird, dass der ganze Kosmos im Prinzip sozusagen aus den gleichen Stoffen aufgebaut ist wie unsere Erde. Also dass auf den Sternen dieselben chemischen Elemente sind und so weiter. Das ist natürlich jetzt Christian Rosenkreuz Ausspruch, wenn man so will, übermittelt durch Rudolf Steiner und übermittelt Anfang des 20. Jahrhunderts. Also das ist, sage ich mal, halb Originalton von Christian Rosenkreuz Anfangs des 20. Jahrhunderts übermittelt an Rudolf Steiner oder wahrgenommen durch Rudolf Steiner. Also daher, da kann man jetzt auch nicht sagen, der Christian Rosenkreuz hat gesagt, die Spektralanalyse muss entwickelt werden. Das ist, was der Steiner sagt, was er von Christian Rosenkranz prinzipiell vernommen hat. Also es geht darum, jedenfalls, dass die äußere Wissenschaft erkennt, wie der Kosmos materiell aufgebaut ist und dass es auch also Materielles da draußen gibt. Man muss ja denken, im Grunde noch nachwirkend bis dahin war man ja seit der Griechenzeit der Ansicht, das Materielle gibt es nur auf Erden und die Planetensphären, das ist alles ätherisch bereits. Also da gibt es nichts Materielles. Und da entsteht also eine ganz, ganz große Herausforderung im Wald, also für die Geisteswissenschaft. Weil es bis zu einem gewissen Grad stimmt, aber natürlich auch wieder nur halber stimmt.
Der Steiner sagt das nämlich auch teilweise.
Ja, ja, eben. Ja, eben. Das ist der Punkt. Wenn man hört, was er zum Beispiel über die Sonne sagt, dass das eine Illusion wäre und die Wissenschaftler würden schauen, wenn sie wirklich zur Sonne fliegen, dass das eigentlich ein Loch im Raum ist. Es ist interessant, je weiter die Wissenschaft kommt, desto näher kommt sie solche Dinge heran. Weil der Steiner sagt das selber, ja schon umgeben dann von einer stofflichen Hülle. Aber im Innern, im Kern, geht es aus dem Raum heraus. Mein Gott, man kann nicht erwarten jetzt bitte, dass er jetzt die ganze Naturwissenschaft schüttelt aus dem Ärmel, nämlich die der nächsten 50 oder 100 Jahre und schreibt schon nieder, also bitte, das ist lächerlich. Also für das, wie es er mit seinen Möglichkeiten beschreibt, ist erstaunlich, welche Ähnlichkeit das mit manchen modernen Ergebnissen hat. Wo man endlich jetzt einmal in der Physik dieses plumpe materialistische Bild einfach überwunden hat, weil man sieht, das passt hinten und vorne nicht. Und da kommen interessanterweise gerade die Wissenschaft auf dem Gebiet näher heran an die Aussagen vom Steiner als zu seiner Zeit. Da war es zu seiner Zeit wesentlich weiter entfernt. Also man kann sich vorstellen, wie schwierig das war, zu seiner Zeit darüber zu sprechen. Heute geht es mit einem aufgeschlossenen Physiker, der nicht nur stur seine Formeln unterbett, sondern sich auch ein bisschen überlegt, was die bedeuten könnten, kann man schon ins Reden kommen über solche Dinge ohne weiteres, weil sie es teilweise selber auch sagen. Und ja, also die Spektralanalyse ist das Erste. Das Zweite, die eben im Äußeren begründete Evolutionslehre, also letztlich das, was hinterm Darwinismus steckt und die sozusagen auch teilweise Berechtigung des Ganzen. Es fehlt halt einfach irgendwas, es fehlt halt das geistige Element dabei, das ist das Problem. Genauso wie es bei dem materiellen Aufbau des Kosmos. Passt ja alles, ist ja nicht grundfalsch, es fehlt nur was ganz Wesentliches. Es fällt so viel, wie wenn ich sage, bei Menschen ist halt Geist, Leben und so weiter weg. Dann stimmt es auch nur, es ist halt dann ein Leichnam einfach. Und es macht ein bisschen einen Unterschied doch irgendwie. Und so macht es beim Kosmos auch einen Unterschied, ob ich nur den Leichnam sehe, der ja tatsächlich da ist, oder ob ich dahinter auch die anderen Ebenen sehe. Und das Dritte ist, und das ist ja ganz interessant, weil dann 1900 mit dem Ende des Kali Yuga und Aufbruch des neuen Lichtalters gerade alle wesentlichen Dinge da passiert sind. Die Entdeckung des Unterbewusstseins und seine Bedeutung. 1900 praktisch, also 1899, 1900 Freud die Traumdeutung, das Werk, wo alles schon drinnen liegt, das ist noch nicht alles ausgearbeitet, aber im Kern ist dort alles drinnen. Also die Bedeutung der unterbewussten Seelenzustände. Gab es schon vorher Andeutungen natürlich, es ist schon ein bisschen der Begriff des Unbewussten oder Unterbewussten herumgegeistert, aber auf den Punkt hat es halt praktisch um 1900 der Freud gebracht. 1900 kommt die Quantentheorie, 1900 kommt die Anthroposophie praktisch, weil da hält der Steiner seine ersten Vorträge wirklich vor der in der Theosophischen Gesellschaft im Grunde. Und damit beginnt tatsächlich ein völlig neues Zeitalter. Das wir bis jetzt das immer noch nicht so ganz realisiert haben in der größeren Masse, ist ein anderes Kapitel. Es zeigt nur, wie lange solche Entwicklungen halt dauern. Man darf sich halt bei Gott nicht vorstellen, aha, Kali Yuga ist zu Ende, finsteres Zeitalter ist zu Ende. Also finsteres Zeitalter ist zu Ende, heißt, es beginnt das Zeitalter, wo alle Menschen natürlicherweise wieder hellsichtig werden. Das heißt, wo sie natürlicherweise das Geistige mitsehen oder zumindest die nächste Ebene mitsehen irgendwo. Überraschend ist, dass Gott in dem so materialistischen Amerika es relativ viele Leute gibt, die irgend sowas erleben. Viel mehr als in Europa. Das hängt mit der physischen Entwicklung zusammen, wo sich der physische Leib teilweise einfach löst vom Ätherleib. Durch die nämlich stärkere Arimanisierung, die dort der Fall ist, ist diese Spaltung stärker als bei uns. Und in dem Moment, wo sich der Ätherleib beginnt herauszuheben, aus Teilen des physischen Leibes entsteht wieder das Hellsehen. Und natürlich ist die Problematik, wenn es natürlicherweise entsteht und nicht bewusst geführt wird, dass es zu sehr viel Verwirrung führt, weil dann sieht man halt alles Mögliche. Man sieht sicher zuerst einmal die finsteren Kräfte, daher schon wieder nicht so erwundert, dass diese ganzen Horrorgeschichten und was alles hauptsächlich von Hollywood Amerika kommt dort und meistens von irgendwelchen ausgeflippten Regisseure, die selber so ein bisschen Huhu sind.
Und die ganzen Sektengeschichten,
also gerade Hollywood da drüben, California, ist ja, also die Westküste, das habe ich schon oft gesagt, die ist ja prädestiniert also für solche Dinge. Nicht die Ostküste. Die Ostküste ist bieder, die ist noch relativ nah unserem, aber die Westküste drüben, wo einerseits also am allertiefsten es ins Arimanische hineinstürzt, also in die unterirdischen Kräfte hinein, gerade an der Küste Kaliforniens, wo der Grabenbruch ist, und andererseits über den Pazifik kommen die höchsten Ätherkräfte aufsteigen. Die steigen da so auf und da geht es so runter. Und in der Polarität dort leben die. Und da entsteht eine immense Geistigkeit in Wahrheit, die aber entweder da aufzischt oder da runterfährt. Und das immense Kraft bedeutet, sie in gesunder Weise zu haben, nämlich sie im Gleichgewicht zu halten. Das heißt, beide Kräfte zu spüren und sie im Griff zu haben, zu schweben, sie in die Waage zu bringen. Aber als Naturanlage kommt dort das einfach unheimlich viel. Und daher gibt es dort positive wie negative geistige Strömungen eine ganze Menge. Und halt wenige, die wirklich sehr verlässlich sind, aber
ich habe eine Frage,
bitte.
Eine sehr persönliche Frage.
Ja.
Ist es jetzt eigentlich gut, wenn man, wie geht man dann eigentlich, also was ich sagen wollte, war, wie geht man, ist das jetzt eigentlich, jetzt zum künstlerischen
Moment ja.
zurückzukommen, ist das jetzt eigentlich gut, wenn man eher persönlich, seelisch an die Sache das nimmt, also mit dem Gedächtnis quasi die Sachen aufarbeitet?
Ja, naja, ja, es muss beides sein, sagen wir mal so. Man wird immer beim wirklich schöpferischen Prozess, wird man merken, da kommt was, ich wäre eigentlich nie fähig gewesen, das aus den Fähigkeiten, die ich bis jetzt hatte, zu machen. Es kommt irgendwann, das Gefühl, da kommt was. Aber indem ich es wach, bewusst ergreife, das heißt, ergreife mit all dem, was ich mitbringe, eben als meine Persönlichkeit, mache ich es mir zu eigen. Und es wird was ganz was Individuelles. Das ist auch ganz wichtig. Also wir sollten ja nicht einfach nur wie im Extremfall Schreibmedium sein, das kann schon sein, ich meine, es gibt ja auch Autoren, die fast Schreibmedien sind, die ihre Romane so schreiben. Und da kommt was rein und sie können es halt nicht kontrollieren. Und da ist dann halt immer die Gefahr, was kommt herein. Der Punkt ist, in dem Moment, wo ich es bewusst hereinhole, ist es, obwohl ich es bekomme eigentlich, weil ich schöpfe es eigentlich, ist es trotzdem meine Schöpfung. Weil sie kriegt also eine ganz individuelle Note dadurch. Und das ist auch ganz wichtig, es ist beides, es ist das Individuellste, was es gibt, und es ist zugleich das Allgemeinste, was es gibt, weil das Geistige ist immer allgemein in gewisser Weise. Also es verbindet den ganzen Kosmos. Also im Geistigen gibt es nie die Loslösung vom ganzen Kosmos, sondern das Geistige, ein schöpferischer Impuls, der aus dem Geistigen kommt, ist daher immer mit jedem anderen geistig-schöpferischen Impuls in Wahrheit vollkommen verträglich. Dass er sich spießt, auch zwischen Künstlern zum Beispiel. Der eine sagt, das kannst du nicht machen, das ist ja grässlich, du musst das ganz anders gestalten. Dann liegt es an ihrem Ego, weil sie so jetzt sagen, es kann nur die eine Art geben und ich bin der Größte und Schönste oder was. Aber in Wahrheit, wenn man hineinschaut und wirklich ein schöpferischer Impuls drinnen ist, ist es mit einer ganz konträren Art trotzdem verträglich. Und man würde spüren eigentlich, wenn man beide zusammenschaut, dass die einander ergänzen, sich auch die Werke einander gegenseitig etwas geben. Wir überblicken das halt meistens nicht. Wir sagen, weil der eine liebt halt gern, weiß ich nicht, Biedermeier-Bilder, der andere liebt Action-Painting oder sonst was und sagt, nein, das alte Zeug, das mag ich nicht mehr. Der Dritte will halt nur ein Rembrandt hängen haben. Ich meine, der Echten wahrscheinlich kann er sich nicht leisten, aber ein Druck halt von mir aus. Und sagt, nein, das ganze moderne Zeug, das ist ungeistig. Stimmt nicht. Es gibt heute genauso hochgeistige Kunstwerke. Und wie immer zu jeder Zeit ist das wahrscheinlich eines von Tausenden. Und ein Maler von tausenden Malern. Das war damals auch nicht so. Auch nicht anders. Auf den einen Rembrandt kommen genug andere, die auch irgendwas gepinselt haben und halt nicht so gut waren und zu Recht mehr oder weniger vergessen sind heute. Also es stimmt, also ich schimpfe ja auch oft, was manchmal für Schmarrn heute herumgeistert, aber man muss sehen, es gibt schon also Schätze auch heute, jederzeit. Das täuscht nur, wir merken es halt nicht heute, weil halt viel Müll drüber ist. Und aus der Vergangenheit, der Müll, der ist mittlerweile schon weggeräumt und das sind nur die Edelsteine übergeblieben für unser Bewusstsein sozusagen. Na, es kommt viel rein und es sind auch natürlich wichtig manche Dinge, die anfangs die Leute total schockieren, weil sie das gar nicht sehen wollen und sie nicht auseinandersetzen wollen damit. Weiß ich nicht, vieles, was die expressionistischen Bilder oder was waren, natürlich die Bürgerlichen haben aufgeschrien, was da für Scheißlichkeiten und Triebhaftigkeit und Pfui und, na, aber wir haben die Zeit, wir müssen uns mit der Hölle auseinandersetzen, bitte, auch in der Kunst. Wer nur Engel malt, die drüber schweben, irgendwo wird an der Realität vorbeigehen. Die Engel von heute müssen kämpfen mit denen da unten, irgendwo, und das muss man merken, im Grunde. Ich meine, es ist was anderes, wenn ich das für Kinder mache oder so, die erst reif werden müssen dafür, dass sie den Kampf aufnehmen können. Aber heute stehen wir in dem drinnen, in der Auseinandersetzung mit den Widersachern ganz stark. Und das muss man in allem spüren. Auch in der Kunst, sagt der Steiner deutlich selber. Wenn wir heute noch so wie die Griechen arbeiten wollten, dann sind wir fehl am Platz. Das heutige Schöne muss dem Hässlichen abgerungen sein. Das heißt, wir müssen uns auch in der Kunst mit dem Hässlichen und mit der Überwindung des Hässlichen auseinandersetzen. Aber das hinterlässt seine Spuren. Also das kann nicht so sein, dass man es nachher als Betrachter nicht mehr mitkriegt, dass es dem abgerungen ist. Ja, das ist das. Ja, also. Und eben ganz bewusst es mit seiner ganz speziellen Individualität fassen, Daniel. Das ist ganz wichtig als Künstler. Total. Total. Und die Individualität, wenn sie wirklich strebt, hat recht. Und selbst wenn das Ego einspült und einspuckt, ist mir das noch immer lieber, als er macht irgendwas in den Auszustand, was hereinkommt. Und der ist nur Medium. Weil das ist Urvergangenheit. Da sind wir weit zurück dann. Da kann vielleicht was ganz Tolles hinein inspiriert werde. Aber indem ich es wie ein Medium im Grunde aufnehme, bin ich eine Gefahrenquelle in Wahrheit. Weil das Tor nützen dann sehr schnell die Widersacher. Und wahrscheinlich wird meistens auch, wenn da was Wunderschönes reinkommt, wird wahrscheinlich der Herr Luzi eher dabei gewesen sein, als Hauptinspirationsquelle. Schön wird es dann eh sein, aber es wird trotzdem als Gift, als schleichendes Gift wirken. Wenn es dann gar Modeströmung oder irgendwas wird und alles beginnt danach zu gestalten, dann jubelt der Herr Luzi. Und der Herr Ari arbeitet ja heute zusammenarbeiten irgendwo. Ungewollt. Ja, jetzt sind wir aber immer noch nicht fertig mit dem ersten Tag. Ich glaube, wir werden heute noch immer nicht fertig. Nein, ja. Macht nichts.
Wie viele Tage sind es?
Es sind 7 Tage.
Also, das geht ja.
Es ist überschaubar. Es ist überschaubar. Nein, wir haben ja überhaupt keine Hektik. Also wir werden dann vielleicht das nächste Mal aber wirklich durchstarten mit dem Nachttraum, den er hat.
Mit dem
Nachttraum. Es gibt auch Tagträume, aber das ist ein Nachttraum, weil er das ganze Erlebnis schon in den Abendstunden einmal beginnt.
Während er schläft,
ja genau. Ja. Und also das heißt in einem Zustand, dem er noch nicht ganz voll bewusst folgen kann. Das ist ganz bewusst so also geschrieben, dass das in der Nacht erlebt wird. Es kommt dann öfter vor, dass er manche Dinge ganz wach erlebt. Das heißt, die kann er zumindest als Imagination wach fassen, obwohl er sie noch nicht versteht. Und es gibt andere Imaginationen, die er halt nicht traumartig erlebt. Das heißt, da hat er nicht einmal die Imagination so völlig wach. Also so ein großer Eingeweihter hat auch nicht... Schnitt,
aber er weiß trotzdem, dass es eine Imagination ist?
Er weiß es, schon. Das ist ihm bewusst. Aber er schildert es ihm ganz bewusst, so präzise, dass er diese Dinge auseinanderhält. Was ist ganz wach erlebt, was ist traumartig erlebt. Das heißt, obwohl ich das Traumbild klar schildern kann, aber trotzdem ist es halt im Traumzustand viel verschleierter, als wenn ich es im Wachbewusstsein erlebe, die Imagination. Weil es ist schon so, wenn man im Traum eine Imagination hat, eine starke, dann merkt man sich das auch beim Aufwachen. Das ist so, wie es manchmal Träume gibt, das sind ganz selten im Leben, die so eindrücklich sind, dass man sich die ein Leben lang merkt. Es gibt so, weiß ich nicht, bei manchen Menschen.
Zum Beispiel, oder? Wenn man fliegt oder sowas.
Ja, zum Beispiel.
Was auch immer.
Ja. Also, ist total individuell. Also kann verschieden sein, aber es gibt so einzelne Träume, die sehr. Ich habe einmal einen kuriosen Traum, keine Ahnung, was er bedeutet, aber das sind so meine Theateralbträume. Die haben also gelegentlich die Theateralbträume, der immer irgendwie darin besteht, also ich stehe auf der Bühne und ich weiß keinen Text. Und nur die Bühne ist dann oft sehr kurios. Also ich erinnere mich, die Bühne war keine Bühne, das war eine Riesenlandschaft. Ich weiß nicht, da war ein Schloss und das ging, ein Nestroy wurde gespielt, aber es waren tausende Komparsen. Und es ist eine halbe Schlacht dort passiert. Ich weiß nicht, was der Nestroy mit einer Schlacht zu tun hat, keine Ahnung. Ich bin jedenfalls herumgestolpert dort in dem Gelände und habe nur gewusst, ich muss einen Satz sagen. Und der Satz kommt nicht. Ich bin schweißgebadet aufgewacht. Aber den werde ich nie vergessen. Also, das war so, weiß ich, wie ein Schlacht, so wie beim Napoleon oder irgendwas zu der Zeit, irgendwas so. Und wirklich hunderte, tausende Leute, die da herummarschiert sind. Und vor dem Schloss sind sie dicht gedrängt, alle gestanden.
Ich habe so einen ähnlichen Traum.
Ja.
Immer wieder Träume. Und so, der Hauptinhalt ist der: Ich muss bei einer Musical-Aufführung auftreten,
ja,
in der Hauptrolle, und ich weiß, am Ende des Stückes kommt irgendwo diese Arie, die ich alleine
ja
singen muss. Und immer wieder, wenn ich das träume, erlebe ich neue andere Sachen dazu. Es ist wie so ein Computerspiel.
Ja.
Aber ich weiß, am Ende, im dritten Akt, kommt das dann. Und fürchterlich, ich weiß aber schon, dass ich es gar nicht weiß, was ich dazu singe, was da kommt.
Genau.
Und das Ärgste ist, dass ich im Traum mehrere Ebenen habe, nämlich eine Ebene auch, die weiß,
das habe ich doch schon mal erlebt.
Ja, genau.
Kommt das wieder. Aber ich weiß nicht, dass ich es träumen kann.
Ja,
diese genau. Diese Erleichterung habe ich nicht. Aber ich weiß, das habe ich schon mal erlebt. Warum muss ich das nochmal erleben? Das ist doch fürchterlich.
Ja, genau.
Das sind so Schauspieler-Sachen.
Genau.
Wovon hängt es eigentlich ab, was man von einem Traum erinnert und was nicht? Weil du sagst, das Hauptbild bleibt oft bestehen.
Ja. Naja, es
beim Aufwachen weißt du es gerade noch, aber 5 Minuten ja. später weißt du es.
Normal ist weg, ja. Aber solche eben, die merkt man sich, das sind so ganz ausgewählte. Also ich kenne den auch fast in Details, kann ich das aufmalen. Ich habe die Landschaft genau vor mir.
Du hast es einmal geträumt, öfter.
Diesen habe ich einmal geträumt. Den habe ich nur einmal geträumt. Aber er fällt mir immer wieder mal ein. Also.
Wer regelt das? Welches Wesensglied regelt das, was man sich erinnert und was nicht? Weißt du das?
Das ist schwer zu sagen, weil es abhängt, was der Traum bedeutet wirklich. Ich meine, wenn er so haften bleibt, ich meine, sicher mal so offensichtlich, es ist der typische Alter des Schauspielers, das ist einmal klar. Aber das erklärt noch nicht, dass das so intensiv hängen bleibt. Also es ist meistens die Maske noch für irgendwas, was dahinter steckt. Bis jetzt weiß ich das nicht, keine Ahnung. Daher lass es einmal völlig offen. Vielleicht weiß ich es irgendwann einmal, warum der so präsent immer wieder ist. Also kann man den ohne weiteres so bei Tag so fast in den Details vorbeiziehen lassen irgendwo.
Aber irgendwie archetypisch hat es doch was, wie diese Angst vor dem Abgrund zu stehen.
Ja, sicher.
Das ist im Kleid des Schauspielers.
Ja, natürlich.
Das kann ein Arzt auch sein bei einer Operation, der nicht weiß, was er zu tun hat.
Ganz klar, ja.
Ganz klar.
Also es ist sicher irgendein, was halt eben einfach noch nicht klar ist. Also was du vor einem Sprung stehst, den du noch nicht gemacht hast oder irgend sowas.
Ja, und woran liegt es, was der Florian gefragt hat? Also, dass das ja...
Das kann ich nicht sagen, weil das hängt davon ab, was dahinter steckt. Und da ich das in dem konkreten Fall noch nicht weiß, das kann verschiedenstes sein.
Aber kannst du zumindest sagen, ist es immer gut für den Menschen, dass er was er erinnert und was er nicht erinnert? Also ist auch so eine Art geistiger Schutz?
Ja, hat sicher was zu bedeuten, dass das sehr stark hängen bleibt, dann ist das in der Regel sicher positiv.
Und wir träumen sicherlich ganz viel Verrücktes und
Abgründiges,
wo es gut ist, dass wir es nicht
erinnern. Ja, so ist es. Nein, das passt sicher. Also das ist so eine Rätselaufgabe, die wir uns halt selber mitgeben haben. Wenn wir dann das Rätsel lösen oder zumindest einen Schritt weiterkommen, dann wissen wir auch, von welchem Wesensglied das kommt.
Warum hättest du das nicht nach Hamburg sagen können? Weil jetzt wäre ich da immer, wenn ich in die Augen schaue, du schaust mir so
genau.
Wenn ich an deinen Traum denke.
Das macht nichts. Ich lebe schon Jahre damit, also es schreckt mich nicht mehr.
Aber das gibt es nicht nur im Traum, das gibt es auf der echten Bühne auch.
Das sowieso, ja,
und
genau.
Ich jetzt?
Genau. Ich komme.